Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin Moin Joshua.
Hallo Philip und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und unserem Dauergast, muss ich jetzt ja schon sagen, Ralf Edenhofer, herzlich willkommen.
Hallo allerseits, schön wieder dabei zu sein.
Willkommen zurück.
Ralf, du schuldest es uns ja noch eine Raketenfolge.
Da war was, da war was.
Raketen sind ja ein sehr spezielles Thema. Eigentlich kommen sie ja meistens in der Science-Fiction vor, um Dinge abzuschießen. Also ein Raumschiff schießt das andere ab oder wir schießen aus dem Orbit irgendwie auf einen Planeten, obwohl es da wahrscheinlich bessere Lösungen gibt. Aber eigentlich sind ja Raketen heutzutage unser Fenster zum Himmel, sage ich mal. Wir haben ja noch keinen Weg gefunden, irgendwie anders in Orbit zu kommen. Nach meinem Kenntnisstand wird sich da auch allzu bald nichts anderes anbieten. Deswegen haben wir gedacht, wäre es doch mal schön, heute mit dir über Raketen zu sprechen, so ein bisschen, was es da so gibt, was die Technik dahinter ist, wie die vielleicht entstanden sind und was da noch kommen kann.
Bin dabei. Gucken wir mal, wo es hinführt.
Sehr gut. Raketen haben ja, wenn ich das jetzt historisch richtig einordne, irgendwie in den 30er Jahren schon angefangen mit ein paar Explosionen in Deutschland. Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, ging sogar schon früher los. Also sagen wir mal so, Raketen an sich vom Prinzip her gibt es schon sehr viel länger. Also ich weiß nicht, wann die in China angefangen haben, Feuerwerksraketen zu bauen. Das ist schon einige hundert Jahre her. Aber auch das waren schon Raketen. Ne? Allerdings halt noch nichts, womit man das machen kann, was uns hier im Science-Fiction-Zusammenhang interessiert, nämlich in Weltraum fliegen. Dafür waren die Dinge noch ein bisschen schwach auf der Brust und hatten noch andere Probleme. Es waren halt so rein, ich weiß nicht, ob die mit Schwarzpulver oder sowas dann als Treibmittel hatten, vermutlich irgendwas in der Richtung. Ging halt ein bisschen nach oben, hat Funken gesprüht und gut war. Also, aber das Prinzip war, ist immer noch dasselbe geblieben. Die Dinge sind bloß ein bisschen größer geworden.
Okay, also wir zünden immer noch Dinge an und schießen damit Sachen nach oben.
So ungefähr, ja. Allerdings, ja, der große Trick halt bei modernen Raketen, also dem, was wir unter Raketen verstehen, wenn man von Weltraumfahrt spricht, da hat man noch den Trick, zumindest bei den meisten davon, also bei den Flüssigkeitsraketen, dass man halt das Anzünden auch wieder ausmachen und danach wieder anzünden kann. Das ist halt der große Unterschied zu den klassischen, ja, Feuerwerksdingen. Die zündet man einem an, dann brennen die halt ab und gut ist und dazwischen ist auch nichts mehr. Dasselbe Prinzip waren übrigens auch diese Feststoffbooster von dem Space Shuttle. Da war's, ne?
Bevor wir auch schon sozusagen zur heutigen Zeit kommen, du hast gerade gesagt, bei den Chinesen, das war schon das Prinzip der Rakete. Mhm. Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Was ist denn
okay,
überhaupt das Prinzip von Raketen?
Also das Prinzip der Rakete, für den Physiker basiert das auf dem dritten Newtonschen Gesetz, Aktio gleich Reaktio. Falls es euch irgendwie noch finster aus dem Physikunterricht erinnert, soll heißen, wenn ich irgendwas wegwerfe, dann übt das auch eine Kraft auf mich aus, die mich nach hinten oder so, also in die andere Richtung dann wegschubst. Was im Physikunterricht gab es das klassische Experiment dazu, hat so einen Rollwagen, einer stellt sich auf einen Rollwagen und schiebt einen anderen dann weg und wird dann auch selbst weggeschoben. Das ist eigentlich schon eine Rakete. Im allerengsten physikalischen, also allerweitesten physikalischen Sinne. Also das Raketenprinzip funktioniert darauf, wenn ich halt, wie gesagt, was wegschmeiße, übt es auch eine Kraft auf den raus, der wegschmeißt. Also mal ein ganz klassisches Beispiel, auch was man auch kennt, für alle, die schon mal eine Waffe in der Hand gehabt haben, also Rückstoß von der Waffe. Vorne kommt das Projektil raus, aber auf den Schützen gibt es auch eine Kraft, nämlich den Rückstoß von der Waffe. Auch das ist ein Raketenantrieb eigentlich schon. Also jede Schusswaffe ist ein Raketenantrieb im Prinzip. Kein besonders effizienter normalerweise. Wobei, da gibt es lustige Überlegungen, aber kann ich nachher noch was drüber erzählen. Ist vielleicht noch. Aber vom Prinzip her funktioniert der Trick, um daraus halt einen leistungsstarken Antrieb zu machen. Also wie gesagt, bei allem, was ich jetzt genannt habe, hier Waffe und so weiter, das ist ja eher so ein Abfallprodukt, der Rückstoß, den man gerne so weit reduziert wie irgend möglich. Aber man kann es halt auch auf die Spitze treiben, das halt nutzen, um daraus dann das Grundprinzip zu machen. Und dafür muss man dann halt gucken, dass man das, was man wegschmeißt, möglichst schnell wegschmeißt und möglichst viel davon wegschmeißt und dann kann man das halt tatsächlich nutzen. Also eine Rakete vom Prinzip her ist einfach ein Gerät, das irgendwas bei sich hat, das rauswirft nach hinten und in die andere Richtung dann beschleunigt wird durch eben, ja, physikalisch steckt die Impulserhaltung dahinter. Und darauf basiert auch die ganze Mathematik, die dahinter steckt. Es gibt sehr schöne Spielzeuge, Druckluftraketen. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hatte so eine, haben auch mal ein bisschen rumgespielt. Das sind so ja, Plastikbehälter, beziehungsweise teilweise sogar Plastikflaschen, also so PET-Flaschen mit irgendwelchen Aufsätzen und hinten dann noch ein paar ja, kleine Flügel dran, dass ein bisschen besser, sicherer in der Luft hängt. Da wird dann halt ein bisschen Wasser reingefüllt und das Ganze mit Druckluft aufgepustet. Und wenn man das dann in ein Ventil öffnet, dann presst die Druckluft das Wasser hinten raus und das Ding fliegt ein paar 10, 100 Meter weit durch die Gegend. Auch das ist schon vom Prinzip her eine Rakete. Also alles, was irgendwas hinten rausschmeißt, um dadurch selber vorwärts getrieben zu werden, das ist eine Rakete. Ne? Also gibt's für vielerlei Zwecke, für ja, Feuerwerke, auch für Kriegszwecke wurden schon recht früh Raketen eingesetzt. Im amerikanischen Bürgerkrieg, weiß ich, wurden Raketen schon zu Kriegszwecken eingesetzt, um an die Feinde zu bombardieren. Aber auch das waren halt einfache Feststoffraketen. Die Sache ist halt die, in der Raumfahrt hat man keine andere Möglichkeit als eine Rakete, um irgendwie vorwärts zu kommen. Weil, ja, in der Atmosphäre, wenn man sich auf der Erde bewegt und da irgendwie durch die Gegend fliegen will, ja, dann nimmt man einen Propeller, ein Düsentriebwerk oder sonst irgendwas. Das heißt, man nimmt das, was da ist, nämlich die Luft, beschleunigt und schmeißt die hinten raus. Bei einer, im Weltraum hat man halt keine Luft, die man mitnehmen kann, die man einsammeln kann und hinten wieder rauswerfen, heiß oder sowas. Sondern man muss halt das, was man hinten rauswerft, von Anfang an mitnehmen. Und das ist halt der Treibstoff bzw. die Treibmasse. Und deswegen sind Raketen dann in der Raumfahrt sehr prominent, weil es da einfach keine Alternative zu gibt. Das zum Grundprinzip ist, das so halbwegs klar geworden, was jetzt eine Rakete ist und wie man das hinten rausschmeißt. Ob mit Muskelkraft, mit Druckluft oder einer chemischen Reaktion, einer Antimaterie-Reaktion oder was auch immer, ist eigentlich egal. Es sind alles Raketen.
Kannst du uns denn mal so ein bisschen führen von den ersten Raketen im Sinne von, also die vergleichbar sind mit den modernen Raketen, bis zu, also über Space Shuttle vielleicht, die Saturn V bis heute?
Ja, ganz kurzer Abriss. Also die mathematischen Grundlagen dafür hat ein Herr Tsiolkovsky gelegt. Und zwar war das irgendwann so um 1900 rum. Konstantin Tsiolkovsky, ich glaube ein russischer Physiker. Und der hat das erstellt, was heute als die Tsiolkovskische Raketengrundgleichung bekannt ist. Das Ding, auf dem die Mathematik basiert. Also da hat er die Theorie geklärt. Soll heißen, damit konnte man dann berechnen, okay, wie viel muss ich jetzt an Masse mitpacken, wie schnell muss ich das rausschmeißen, um ein bestimmtes Ziel halt, eine bestimmte Geschwindigkeit meiner Rakete dann zu erreichen. Also das ist der hat die theoretischen Grundlagen dafür gelegt.
Von dem hattest du uns schon erzählt in der ersten Episode, als wir über Raumschlachten gesprochen haben, ne?
Vermutlich, ja. Ist halt, wie gesagt, die physikalische Basis des alles, was mit modernen Raketen zu tun hat. Die ersten, die dann ernsthaft damit rumgespielt haben, also wie gesagt, nicht nur so Feuerwerksraketen durch die Gegend geschickt haben, sondern halt auch geguckt haben, dass man das halt dosieren kann und wieder ein- und ausschalten, also mit den ersten Flüssigkeitsraketen gespielt haben. Das waren in Deutschland Hermann Oberth und in den USA Robert Goddard. Das waren beides in den 20er Jahren, haben die ihre ersten Raketen durch die Gegend geschickt, die auch noch, ja, nicht mehr ganz Spielzeuge waren, aber jetzt auch noch nichts, womit man irgendwie in die Nähe des Orbits kommt. Im weiteren Umfeld des Herrn Oberth hat sich auch ein gewisser Werner von Braun allerdings gerne rumgetrieben, so wurde gemunkelt. Und ja gut, der Name sollte weithin bekannt sein. Und das war dann der die erste wirklich ernsthafte Rakete gebaut hat. Das war halt die berüchtigte V2. Also der Werner von Braun war sehr raumfahrtbegeistert, hat da schon früh hier fantasiert von Raumschiffen und allem möglichen Zeug, Reisen zum Mond oder sonst wohin. Und aber er war halt auch ein bisschen opportunistisch, um es mal vorsichtig zu sagen, hat dann halt, ja, als sich die Möglichkeit ergeben hat, das für die Waffentechnik von Nazi-Deutschland halt einzusetzen, hat er die Gelegenheit ergriffen, um die Technik voranzutreiben. Also ein Spruch von ihm, ein angeblicher, der ihm zugesprochen wird, den er später mal vor sich gegeben hat, war, ja, wir haben auf den Mond gezielt, aber London getroffen.
Autsch.
Bitter. Ja, ne, also sein Ziel war wirklich, die Raumfahrt voranzutreiben, aber er hat halt, ja, um die Technik halt voranzutreiben, hat er sich halt da von den Nazis vor den Karren spannen lassen, ne, mit allen Folgen, die halt rausgekommen sind. Und, na gut.
Hat ja die Amerikaner scheinbar nicht langfristig gestört.
Die waren ebenfalls opportunistisch und haben das Potenzial dieser Technologie ziemlich schnell erkannt. Die Russen übrigens genauso. Und bei den, als sie dann halt Nazi-Deutschland besetzt haben, haben beide Seiten geguckt, dass sie alles kriegen, was sie in die Finger bekommen. Und mit nach Hause genommen von diesen Raketen, die der gebaut hat. Die Amis waren, glaube ich, zuerst, da haben das meiste abgeschöpft. Die Russen haben dann noch geguckt, was übrig geblieben ist, haben das mitgenommen. Und auch insbesondere halt das Personal halt, Werner von Braun und die Leute um ihn herum, seine Ingenieure, die das Ding gebaut hatten, die haben es auch versucht halt abzugreifen. Werner von Braun selber hat sich den Amis dann angebiedert, kann man schon sagen, also hat sich da freiwillig ergeben. Aber ein paar Leute haben die Russen auch noch abgeworben, um halt, ja, von denen zu lernen, wie geht das, wie macht man das. Ja, denn da ist irrsinnig viel Know-how geschaffen worden in der Zeit. Also jetzt mal die militärischen Zielsetzungen außer Acht gelassen. Vom Ingenieurstechnischen her war das, was Werner von Braun und seine Leute während des Zweiten Weltkriegs geleistet haben, absolut grandiose Pionierarbeit. Ne, weil viele Sachen existierten einfach noch nicht. Allein schon, was ich mal gelesen habe, die Pumpen, um diese Mengen an Treibstoff dann halt in das Triebwerk reinzupumpen, die da benötigt waren, solche Pumpen gab es gar nicht. Auch die mussten erst entwickelt worden. Also man konnte da auf vieles noch nicht zurückgreifen oder die ganze Navigation von dem Ding. Alles noch mechanisch mit Kreiseln und so weiter. All das musste erst entwickelt werden. Das gab's alles noch nicht. Und da hat Werner von Braun wirklich, ja, wirklich was geleistet. Ja. Und ja, gut, das wollten halt die anderen sich zunutze machen. Und eigentlich wollten sie nur lernen von ihm in den USA. Haben sich dann halt angeguckt, was da geht, haben dann auch versucht, das selber auf die Beine zu bringen. Aber sind dann, da gab es dann auch, ja, bei den Amis Kompetenzen Probleme zwischen, ich glaube, der Army und der Navy, die halt beide ihre Raketen haben wollten und so weiter und da auch nicht wirklich mit der zusammengearbeitet haben. Und da gab es halt viele, viele Fehlschläge. Aber als die Russen dann immer besser geworden sind, ich glaube, das war sogar, als die den Sputnik dann hochgekriegt haben, da haben die Amis gesagt, ui, jetzt müssen wir was machen, haben dann den Werner aus der Versenkung geholt, der war da irgendwo schon mehr oder weniger abgeschoben und haben gesagt, und haben ihm dann das Kommando gegeben und innerhalb von kurzer Zeit hat der dann gekontert und dann auch selbst was auf die Beine gestellt. Und na gut, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, und hat dann letztendlich in der schon erwähnten Saturn V gemündet. Das ist, glaube ich, immer noch die stärkste Rakete, die jemals gebaut worden ist und zum Einsatz gekommen ist.
Da würde mich mal was interessieren. Ich habe gelesen, dass, ich glaube, das war von dem Wiseman, von dem Astronauten, der jetzt auch für SpaceX mal gearbeitet hatte, dass die Saturn V im Prinzip entstanden ist, durch den Druck, das schnell hinzukriegen. Und man heute die so gar nicht mehr bauen könnte, weil extrem viel Kompromisse gemacht wurden von den Ingenieuren. Also der meint, die wurde so ein bisschen mit Kaugummi und Spucke zusammengeklebt und das passt schon. Und hat dann auch funktioniert. Also dass die Sicherheitsmargen einfach deutlich geringer waren als heute. Stimmt das oder ist es eher ein Mythos?
Weiß ich nicht im Detail, muss ich zugeben, aber ich kann es mir gut vorstellen. Es war halt ein wahnsinniger politischer Druck. Um halt da irgendwie den, ja, es heißt heute immer so schön, die Amis haben den Wettlauf ins Weltall gewonnen. Das kann man in Frage stellen. Also die Russen haben den ersten Satelliten in Orbit geschossen, die Russen hatten das erste Lebewesen im Orbit, die Russen hatten den ersten Menschen im Orbit, die Russen haben den ersten Weltraumspaziergang gemacht, ich weiß nicht, was sonst noch alles. Und das Einzige, was die Amis zuerst geschafft haben, waren halt jeden Menschen auf den Mond zu bringen. Wo übrigens auch die Russen schon viel früher Roboter hingebracht haben und alles Mögliche. Also dieser Sieg kann man darüber streiten, wie groß der war. Aber wie gesagt, es war ein riesen politischer Druck, weil die Russen halt, was die Raketentechnologie betraf, sehr viel fortgeschritten, aber überhaupt Weltraumtechnologie. Die hatten halt auch einen genialen Konstrukteur da, der halt, wie hieß der nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der hat halt wirklich das geschafft, was die Amis eigentlich vorgehabt haben, nämlich halt sich von den deutschen V2-Ingenieuren halt das Wissen abzugreifen und dann selbst umzusetzen. Und das haben die Russen halt ganz gut hingekriegt und das in einem Maße, das halt, ja, dazu geführt hat, dass sie sehr lange in Führung waren. Und das heißt, dementsprechend groß war halt der Druck bei den Amis und da auch was auf die Beine zu bringen. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da halt einiges an Kompromissen eingegangen worden ist. Ich meine, wenn man sich heute anguckt, was für Technik die da die Leute letztendlich auf den Mond geschossen haben, im Vergleich zu dem, was heute technologisch möglich wäre, das ist schon gewagt. Also allein die Computerleistung, die da war, dass die diese Geräte hatten, das ist schon echt krass. Und die Amis haben ja auch ja auf dem Weg dahin, hier beim Gemini-Projekt vorher schon beim Mercury, ja, das war alles recht handbacken teilweise. Und da mussten dann auch die Astronauten halt, wie gesagt, viel von Hand steuern, also auch viel schief gegangen. Neil Armstrong selbst hat angeblich mal in eine ganz gefährliche Situation gekommen. Ich glaube, in der Gemini-Kapsel oder sowas war das, wo er dann ins Trudeln gekommen ist. Und nur weil der Kerl halt wirklich Nerven aus Drahtseilen hatte, weswegen halt auch für das Programm ausgewählt worden ist, hat das irgendwie geschafft, das noch in den Griff zu kriegen und zu überleben. Also da ist viel experimentiert worden. Und nur mit viel Glück haben sie dann auch mit vergleichsweise wenigen Opfern das Programm dann hochgekriegt. Also insofern, ja, kann ich mir vorstellen, dass da viel gespart wurde.
Bei der Saturn V finde ich ja auch spannend. Es ist ja, ich glaube, immer noch die größte, leistungsfähigste Rakete, die jemals gebaut wurde. Und das vor 60 Jahren. Heute versucht ja die NASA mit diesem SLS noch mal so eine große Rakete zu bauen. Und das wird jedes Mal verschoben. Die haben immer wieder Probleme und sagen, es ist total schwer, das hinzukriegen. Was denkst du, wie kann das sein, dass man vor 60 Jahren das geschafft hat und heute wirklich Probleme hat? Also
aufgrund dieses politischen Drucks war damals halt das Budget, was die NASA zur Verfügung hatte, bestialisch. Also die haben es einfach von allen Seiten in den Arsch geblasen gekriegt, muss man salopp auszudrücken. Ich weiß nicht, wie das budgetmäßig heute aussieht. Das Problem ist auch, dass ein ganzen Haufen, was ich mir vorstellen kann, also ich stecke da jetzt nicht tief drin, ich hatte noch keinen direkten Kontakt zur NASA oder sowas, ich kriege das auch nur am Rande mit. Ich habe mal einen Vortrag von Puttkamer gehört, das war da mein engster Kontakt zur NASA, das war auch so ein ehemaliger Werner von Braun-Kollege. Aber, jetzt habe ich einen Faden verloren, worauf wollte ich hinaus?
Warum das in Saturn, den 60er Jahren ging und jetzt.
Naja, warum das geklappt hat. Also, aber viel von dem Know-how ist auch zwischenzeitlich vermutlich verloren. Ich meine, wie du sagst, das ist 60 Jahre her. Die Leute, die das damals gebaut haben, gibt's nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist ein großes Problem auch. Und gerade nachdem halt dann nach der Mondlandung halt vieles dann eingestellt worden ist und halt wieder nur noch kleinere Sachen gebaut worden sind, das Space Shuttle und so weiter, was auch seine ganz eigenen Probleme hatten. Ich glaube, dass halt viele Leute abgewandert sind, was anderes gemacht haben, weil halt das Budget dann irgendwann eingestellt worden ist, als die Amis beschlossen haben, ja, wir haben jetzt gewonnen und dann viele Leute nicht mehr bezahlt werden konnten. Ja, und ein anderer Punkt, ich glaube, den hat Brandon Q. Morris mal, ich glaube auch hier im Tricorder mal genannt, dass halt heute die Sicherheitsanforderungen ganz, ganz andere sind, was halt auch konform geht mit dem, was du gerade schon gesagt hast. Damals war man halt unter Druck und ist da Kompromisse eingegangen. Das macht man heute halt nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr in dem Maße. Und Brandon Q. Morris hat ja, glaube ich, auch gesagt, also die Raumfahrt könnte schon viel weiter sein, wenn man da ein bisschen vielleicht risikobereiter wäre. Ja, genau. Oder halt nicht alles immer 25 Mal nochmal umdreht und so weiter. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung, aber das sind so Gründe, wo ich mir vorstellen kann, ja, die führen halt dazu, dass man da nicht mehr so doch einiges an Know-how verloren hat und jetzt wieder darum kämpfen muss, sowas auf die Beine zu stellen.
Da hat sich ja auch, glaube ich, der gesamte gesellschaftliche Blick total geändert, wenn mir da ein kleines Abschweifen erlaubt ist. Denn wenn man sich mal anguckt, wie in den 60er Jahren auch mit Science-Fiction und Science-Fiction-Ideen umgegangen war. Das war ja also ein Fortschrittsglaube und Begeisterung, die es da zu der Zeit gab, wenn man sich diese alten Poster und Zeitschriften anschaut, wie begeistert die Menschen waren, die alle dachten, im Jahr 2000 haben wir alle fliegende Autos und alles ist irgendwie eitel Sonnenschein, weil wir mit technischer Innovation jedes Problem gelöst haben. Und heutzutage ist dem Ganzen ja, also ich will gar nicht sagen so viel Ernüchterung, sondern ein super kritischer Blick entgegengesetzt. Ne? Also heute muss Raumfahrt sich ja alle Nase lang rechtfertigen, warum es überhaupt Geld ausgibt für Dinge, die nicht auf unserem Planeten sind und Raketen schlecht für die Umwelt sind etc. pp. Genau, und dann kommt halt noch dazu, dass wir aus so einer Haltung heraus auch viel weniger anerkennen, was für Pionierleistungen das sind und dass Pionierleistungen auch immer ein Risiko mit sich bringen. Ne? Ich glaube, das wird eine Frage sein, die super spannend wird, wenn wir die ersten Menschen dann zum Mars schicken, die vielleicht nicht zurückkommen. So, aber kurzer Ausflug meinerseits. Ende.
Ja, aber vollkommen gerechtfertigt.
Das ist sicherlich auch ein Punkt, der das Ganze verzögert, weil wir Sicherheitsebenen einbauen müssen und mittlerweile ja auch für alles Normen haben und Verfahrensanweisungen, die sicherlich so zur Zeit des Saturn V-Projektes noch gar nicht gab. Da war man eher bereit, Neuland zu betreten. Ne?
Ja, da gab es ja auch, es war ja nicht ganz unfallfrei, da gab es einen, da sind auch mal, ich glaube, 3 Leute gestorben auf dem Erdboden, also nicht mal beim Raketenstart, sondern bei dem Test der Apollo-Kapsel, weil die halt damals noch mit reinem Sauerstoff geflutet war und da ein Brand ausgebrochen ist. Jeder weiß, jeder Chemiker weiß, wenn man in einer reinen Sauerstoffatmosphäre arbeitet, da braucht man nur den Anflug eines Funken und schon fängt alles Feuer. Und genau das ist da passiert. Da sind halt 3 Leute dann, ja mal voll verbrannt in der Kapsel. Heutzutage, wenn sowas passiert, wäre das Programm für Jahre auf Eis gelegt worden. Man erinnert sich an Challenger oder das Columbia-Unglück dann von den Space Shuttles, wo dann halt alles erstmal gestoppt worden ist und geguckt worden ist, wo lag das, wie kann man den Fehler ausmerzen, was ja auch nicht schlecht ist, gar keine Frage, aber damals hat man halt dann, 3 Leute tot, doof, mach mal weiter. Das war eine ganz andere Einstellung. Ob die jetzt besser ist oder schlechter, darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, aber es war einfach anders und man hat halt viel mehr hingenommen.
Jetzt haben wir ja uns sozusagen schon angeguckt, was ist das Prinzip der Rakete, haben uns ein bisschen Geschichte angeguckt. Was hat denn so eine moderne Rakete, was muss die alles an Bord haben, damit wir so eine moderne Rakete von der Erde aus in den Himmel befördern können?
Uff, was muss die alles haben? Also,
was muss ich einkaufen, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe, um mir eine Rakete zu bauen?
Fangen wir an mit flüssigem Sauerstoff, flüssigem Wasserstoff. eine Rakete an sich ist eigentlich ein relativ einfaches Gerät, vom Prinzip her. Wie gesagt, die einfachsten Feuerwerksdinger, die auch schon eigentlich Raketen sind in jeglichem Sinne, waren auch sehr einfach aufgebaut. Was man da heute, also wenn die jetzt diese ganzen Sicherheitsvorschriften und so weiter, fragt mich jetzt nicht nach der ganzen Elektronik oder sonst irgendwas. Aber das Grundprinzip einer Rakete, ich brauche halt, Treibstoff oder Treibmasse, also das, was ich hinten rauswerfen will, wie ich vorhin gesagt habe, und davon brauche ich normalerweise verdammt viel. Warum, das kann ich gleich noch mal ein bisschen erzählen. Das muss natürlich irgendwo gespeichert werden. Also ich brauche große Tanks, um das ganze Zeug mitzuschleppen. Und dann brauche ich irgendwo halt noch ein Triebwerk, das das Zeug dann möglichst schnell hinten rausschmeißt, wie auch immer. Und ein bisschen Nutzlast wäre vermutlich auch noch sinnvoll. Ja. Aber das sind eigentlich schon die Grundbausteine, die ich brauche. Als Triebwerk, Tanks, das, was in den Tanks drin ist und halt eine wie auch immer geartete Nutzlast. Sei es jetzt irgendwie ein Sputnik, eine Apollo-Kapsel oder ein Satellit oder irgendwas ganz anderes. Das ist eigentlich relativ austauschbar.
Frage dazu. Dann ist ja bei den Raketen, die wir aktuell nutzen, reaktionsgleich Treibmasse, richtig?
Ja. Also wenn ich jetzt. Das liegt daran, das sind chemische Antriebe. Verschiedene Antriebsarten, kann ich gleich gerne noch was erzählen, aber was wir halt heute im Einsatz haben, sind also ausnahmslos alles, womit wir halt heute Sachen von Erdoberfläche in den Erdorbit oder auf den Mond oder wohin auch immer bringen, sind chemische Antriebe. Warum, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Auch wenn es bereits Alternativen dazu gibt.
Ne? Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel, weil du sagtest, flüssigen Sauerstoff, flüssiges Wasserstoff, das haben wir wahrscheinlich in zwei verschiedenen Kammern.
Genau.
Dann wird das vorgewärmt in der Brennkammer und dann hinten rausgestoßen.
Verbrannt und genau, dabei wird es halt, beim Verbrennen wird es halt sehr schnell. Und dann sorgt man dafür über geeignete Düsen, halt Lavaldüsen hinten dran sind, dass das halt so richtig schnell wird und dann halt hinten rausgeschmissen wird. Ne? Aber letztendlich läuft es nur darauf hinaus, diesen Sauerstoff und Wasserstoff halt die Treibstoff ist in dem Fall wieder gleich Treibmasse. Also das Zeug reagiert und das, was da bei der Reaktion rauskommt, das wird halt hinten rausgeschmissen und das halt sehr schnell mit mehreren Kilometern pro Sekunde. Aber das ist das wieder, da kommt wieder zurück auf das Raketenprinzip. Es geht nur darum, irgendwas hinten rauszuwerfen. Und das möglichst schnell. Und das möglichst schnell wird halt durch die Verbrennung erreicht. Und da ist halt die Wasserstoff-Sauerstoff-Verbrennung sehr, sehr effizient. Und erreicht eine sehr hohe Geschwindigkeit der Reaktionsprodukte halt nach hinten raus. Und deswegen wird das gegangen. Ist nicht das Einzige, was genutzt wird. Es gibt haufenweise andere Raketentreibstoffe, die zum Beispiel leichter zu handeln sind. Ich glaube, die erste Stufe der Saturn V hatte auch keinen Sauerstoff, Wasserstoff, sondern irgendein anderes Zeug, was da reagierte. Aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, so tief stecke ich da auch nicht drin. Also, aber Wasserstoff, Sauerstoff ist das Optimum an chemischen Antrieb, was derzeit im Einsatz ist.
Es ist ja jetzt auch noch Methan im Gespräch, bei SpaceX zum Beispiel, weil sie sagen, wenn wir zum Mars fliegen, dann benutzen wir am besten Methan, weil wir das da ziemlich einfach aufsammeln können. Was ist denn dazu der Unterschied? Ist es einfach weniger effizient?
Gehe ich mal von aus, ja, bis die Chemie dahinter nicht vollkommen im Kopf, bin Physiker, kein Chemiker. aber ja, bei Methan, da ist auch noch ein Kohlenstoff dabei, das heißt, da entsteht dann, wenn ich den verbrenne, CO2. Das ist schwerer als H2O, also das Verbrennungsprodukt von Wasserstoff und Sauerstoff, also Wasser. Insofern wird es vermutlich nicht ganz so schnell sein und wenn es hinten rausgeschmissen wird und die Geschwindigkeit, mit der es hinten rausschmissen wird, ganz entscheidend für die Effizienz der Rakete. Also könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber deswegen ist Methan vielleicht nicht der optimale Treibstoff, aber wenn es den Vorteil hat, dass ich auf dem Mars Methan einsammeln kann und dann halt da benutzen kann, dann ist das natürlich etwas, was diesen Effizienzverlust dann halt vermutlich rechtfertigen kann. Denn ja, wenn ich was vor Ort finden kann, ist das immer ein Riesenvorteil, den man auch nutzen sollte, um dann halt woanders ankommen, auch wenn man dann woanders Kompromisse machen muss. Könnte ich mir vorstellen, aber da muss ich zugeben, weiß ich jetzt nichts Konkretes zu.
In meinem Kopf bildet sich jetzt gerade die Vorstellung, dass der Unterschied zwischen einem Raketentriebwerk und einem Motor darin besteht, also weil sonst treiben wir alles irgendwie mit Motoren an, ne? Dass ich im Motor mit der Verbrennung, sprich mit dieser Explosion, Kolben in Bewegung setze, die dann was auch immer antreiben, Räder und so weiter. Und eigentlich dann ja ein Raketentriebwerk insofern einfacher ist, da habe ich die Verbrennung, die Explosion und brauche dann eigentlich nur einen Auslass aus dieser Explosionskammer, die das Ganze so krass beschleunigt, also so schnell hinten rausschmeißt, dass ich den Auftrieb nutzen kann oder den Vortrieb. Ist das richtig?
Ja, klar. Also okay. Ein Auto mit Raketenantrieb anzutreiben wäre problemlos möglich. Also problemlos in Anführungszeichen.
Genau, aber dann würde ich nicht
die Räder anschreiben. Das hätte im Straßenverkehr sicherlich einige Nebenwirkungen, die man vielleicht nicht haben will. Hier auf der Erde funktioniert das wunderbar, halt über Räder dann antreiben, weil ich habe halt was, wo ich mich abstoßen kann, nämlich den Erdboden in dem Beispiel von einem radgetriebenen Fahrzeug. Ne? Besser finde ich auch den Vergleich halt mit Flugzeugen, die halt, ja, klassisches Propellerflugzeug, die haben halt die Luft, wo sie sich abstoßen können. Da dreht der Propeller sich drin und schiebt die Luft nach hinten und zieht damit das Flugzeug nach vorne. Bei Düsenantrieben, ja, da wird auch wieder etwas hinten rausgeschmissen. Aber ja gut, bei den modernen, dann Turbo-Fan, da wird auch ein Großteil durch den Fan vorne ausgemacht, der halt auch wieder Luft ansaugt und hinten rausschmeißt, dass es auch wieder effizienter ist. Aber vor allen Dingen beim Düsentriebwerk, selbst wenn man jetzt Ramjet oder solche Antriebe nimmt, die halt keinen Fan haben oder nur einen ganz kleinen, da wird halt für die Verbrennung wird die Luft halt vorne eingesaugt und ich muss nur den Treibstoff dazu führen. Bei einer Rakete muss ich auch die Verbrennungsluft oder Sauerstoff oder was ich halt immer brauche halt mitnehmen, weil da, wo ich halt hinfliegen will ins Weltall, da ist nichts, was ich einsammeln kann. Also das ist der grundlegende Unterschied zwischen Düsentriebwerken und Raketen. Das Düsentriebwerk nutzt halt die Luft, die um das Flugzeug herum ist, die Rakete nicht. Also eine Rakete funktioniert auch in der Atmosphäre wunderbar, aber im Weltall das Düsenflugzeug nicht mehr.
Jetzt muss ich noch den Elefanten im Raum ansprechen. Wir haben ja über gesellschaftliche Akzeptanz und gesellschaftliche Begeisterung für das Thema Raumfahrt gesprochen und Technologieregression. Es gibt ja jetzt schon seit einiger Zeit SpaceX. Und ich erinnere mich daran, immer wenn irgendwo ein großer Livestream lief, dann sind du, Ralf und ich, wir sind dann irgendwie bei Facebook uns am Abfeiern, was sie wieder geleistet haben. Es ist ja jetzt so, dass das Unternehmen im Prinzip aus dem Nichts gekommen ist, mit einem kleinen Budget angefangen hat, die Raumfahrt zu revolutionieren. Es ist nicht die NASA, die ja immer noch sehr, sehr viel machen, aber ein viel, viel höheres Budget haben, aber ganz anderen Restriktionen, sage ich mal, unterliegen, weil sie halt nicht privatwirtschaftlich sind. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was SpaceX da eigentlich genau geleistet hat. Also ich habe mich noch daran erinnert, als das Starship das erste Mal abgehoben ist und wieder gelandet. Da hast du gesagt, das wäre Ingenieursporn. Das wäre so großartig, das anzusehen, was die mit den Triebwerken leisten, auch dass die hin und her schwingen können. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was SpaceX da eigentlich so Großartiges geleistet hat aus der Sicht von einem Physiker und Ingenieur.
Also sind zwei Sachen, die mir bei den SpaceX-Geräten unheimlich imponieren. Also fangen wir mal dem an, was du gerade schon gesagt hast, auch wenn das eine ist, das erst später kam, halt mit diesem Spaceship, mit diesen Tests. Die hat das halt drei Triebwerke und sie haben halt bei dem Testflug eine Kamera da innen drin gehabt, die halt genau diese Triebwerke gezeigt hat und haben dann halt Triebwerksausfälle simuliert. Das heißt, sie haben erst eins halt ausgeschaltet während des Testflugs und die anderen beiden haben dann automatisch ihre Position geändert, sind dann halt umgeschwenkt, um das dann halt wieder die richtige Richtung des Ausstoßes zu gewährleisten und haben das halt ausgeglichen. Dann haben sie noch eins ausgemacht, also dann lief es nur noch auf einem von den drei Triebwerken und das Verbliebene hat dann wieder sich neu ausgerichtet und die anderen Triebwerke, die nicht mehr funktionierten, zur Seite geschoben und immer noch das ausgleichen können. Also das fand ich absolut fantastisch. Das ist halt etwas, was den meisten Raketen fehlt, nämlich Redundanz. Sie gucken, was passiert, wenn was nicht funktioniert legen die Technik so aus, dass das Gerät das dann halt noch ausgleichen kann, um dann halt vielleicht nicht mehr die volle Leistung zu kriegen, aber zumindest irgendwie noch steuerbar zu sein, Notlandung machen zu können oder was auch immer, vielleicht sogar noch seine Aufgabe zu erledigen, je nachdem an welcher Stelle der Fehler passiert. Ich habe mal irgendwo den schönen Spruch gehört, damit ein Auto fährt, muss es zu 90% funktionieren. Damit ein Flugzeug fliegt, muss es zu 99% funktionieren. Damit eine Rakete in den Weltraum kommt, muss sie zu exakt 100% funktionieren, weil die Dinger sind einfach technologisch auf Kante gebaut oder waren es lange Zeit. Das heißt, selbst der kleinste Fehler hat dazu zum Totalausfall geführt. Siehe Challenger, Columbia, was auch immer. Und wenn jetzt halt versucht wird, da Redundanz einzubauen, indem man halt das ein bisschen fehlertoleranter macht, das eröffnet meiner Meinung nach die Chance, dass Raketen technologisch irgendwo mal da landen, wo Flugzeuge heute schon sind, nämlich ein Alltagsgerät. Dass es halt dann jeder benutzen kann, sozusagen. Und ja, dass es halt dann auch letztendlich durch Massenproduktion billiger wird und durch, weiß nicht, all die anderen Vorteile nutzen kann, halt von Breitenwirkung und ja, dass halt nicht mal alles funktionieren muss. Aber wie gesagt, als ich das gesehen habe, wie die da die Triebwerke intern hin und her schwenken oder automatisch dann hin und her schwenken, wenn dann einzelne ausfallen, das war schon echt grandios. Und ja, das Ding hat ja genau das gemacht, was sie wollten. Klar, es ist dann nach der Landung sind die ersten explodiert, aus welchem Grund auch immer. Aber das, was man testen wollte, nämlich ob die Triebwerke das machen, was man will, das hat hervorragend funktioniert, und zwar schon beim ersten. Der zweite Punkt, was SpaceX geschafft hat, das war schon ein bisschen vorher und das hat mich noch viel mehr begeistert. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, mir stand wirklich der Mund offen. Als sie zum ersten Mal halt diese ersten Stufen ihrer Falcon 9 waren es, glaube ich, wieder gelandet haben. Also normalerweise bei einer Rakete, warum man überhaupt Stufenraketen macht, kann ich gleich noch was zu sagen. Aber normalerweise werden ja die ausgebrannten Stufen halt einfach weggeschmissen, fallen dann ins Meer oder die höheren landen dann halt irgendwo im Orbit oder sonst wo. Und ja, das heißt, das Ding ist dann weg. Beim Space Shuttle hat man zum ersten Mal versucht, das ein bisschen wiederverwertbar zu machen. Also die Feststoffbooster sind ja wieder eingesammelt worden, nachdem die ins Meer gestürzt sind und wiederverwertet worden. Und das Shuttle selber natürlich auch. Die sind ja alle ziemlich oft geflogen. Und ja, SpaceX hat es halt geschafft, das für halt eine ganz klassische Rakete auch fertig zu bringen, aber auf eine Weise, die absolut grandios ist. Also das Space Shuttle ist halt wieder gelandet wie ein Flugzeug, also wie ein Segelflugzeug so ungefähr. Ja, war auch eine tolle Leistung, gar keine Frage. Die Feststoffbooster sind an Fallschirmen einfach ins Meer gefallen, wurden dann rausgefischt. Aber SpaceX hat es geschafft, diese erste Stufe ihrer Falcon 9 mit dem internen Raketenantrieb wieder zu landen. Und das war wirklich was Neues. Das hat vorher noch keiner geschafft. Das heißt, ohne irgendwelchen Zusatzbrimborium wie Flügel, Fallschirm oder sonst was, sind die dann wieder mit dem Antrieb, der das Ding hochgebracht hat, auch wieder runtergekommen. Und das mit dermaßen einer Punktgenauigkeit, das ist absolut irre. Also, ich muss zugeben, als ich das gesehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben sowas noch sehe und das noch das ist dann noch zu einem relativ frühen Zeitpunkt, also bevor ich 50 Jahre alt bin, ich sowas noch sehen darf, das war für mich echt ein Aha-Erlebnis sondergleichen. Also, auf dieser schaffen, also die klassischen Raketen sind halt immer derzeit so die, ja, günstigste und effizienteste Methode, Satelliten oder was auch immer da nach oben zu bringen. Das Space Shuttle war finanziell eine Katastrophe und ökonomisch in jeglicher Hinsicht. Und wenn SpaceX hat es halt geschafft, diese sehr solide Technologie und halt wirklich die effizienteste derzeit halt noch besser zu machen, indem sie halt es da schaffen, die Wiederverwertbarkeit der einzelnen Komponenten sicherzustellen und zu gewährleisten. Und das ist einfach grandios.
Da habe ich mich gefragt, also bei Raketen geht ja alles ums Thema Gewicht, ne? Je mehr Gewicht ich vom Boden weg Richtung Weltall bewegen möchte, umso mehr Leistung müssen meine Triebwerke aufbringen, umso mehr Masse, also Treibmasse brauche ich, ne, Antriebsstoff. Und da habe ich mich gefragt, jetzt bei SpaceX, also ich teile die Begeisterung für dieses Wiederverwenden absolut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das live gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, was für ein Wahnsinn, wie dieses auf so einem Feuerstrahl quasi tanzend zum Boden geht. Aber ja, dieser Feuerstrahl hat mich dann nämlich überlegen lassen, okay, dafür brauche ich ja auch wieder Treibstoff. Mhm. Das ist ja Zusatzmasse. Also das Zurückbringen erhöht ja die Gesamtstartmasse.
Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber ich kenne die Details nicht, aber sagen wir so, es scheint sich zu lohnen. Es scheint zu funktionieren. Das ist ein Abwägen. Natürlich hat man dadurch den Nachteil, man muss halt erstmal mehr raufbringen, weil das, was das Ding nachher wieder runterbringt, wie du schon gesagt hast, muss ich auch erstmal raufschleppen halt. Aber es scheint zu funktionieren. Also der Benefit durch das Landen oder Wiederverwerten der ersten Stufe scheint größer zu sein als der Zusatzaufwand, den ich betreiben muss, damit das gelingen kann. Also das ist, so habe ich es mir erklärt, auch wenn ich die Details, weder die ingenieurstechnischen noch die ökonomischen Details kenne.
Ah, okay, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob die vielleicht einfach ihre Effizienz der Verbrennung so stark erhöht haben, dass das, dass es sich dann sozusagen unterm Strich gerechnet hat.
Da kann ich nichts zu sagen, muss ich zugeben. Also ob an der Effizienz der Verbrennung da wirklich viel zu machen ist, keine Ahnung. Also ich habe keinen Vergleich zwischen zwischen Effizienz des Saturn 5 Triebwerkes und dem von der Falcon 9. Da kann ich nichts zu sagen. Was zuallererst da immer einfließt, ist halt die Wahl des Treibstoffs, was die Effizienz bestimmt. Wie gesagt, da ist reiner Wasserstoff sicherlich besser als Methan. Aber wie gesagt, sie scheinen es hingekriegt zu haben, dass sich das rentiert.
Ja. War auch nur so eine, also,
ja, ja. Dass sie sind absolut berechtigt. Absolut berechtigt. Die Frage ist mir auch sofort gekommen, dass ich das gesehen habe. Gar keine Frage.
Fand ich irgendwie eine spannende Überlegung. Du wolltest ja aber eh auch noch was zu Stufen sagen, ne?
Ja. seid ihr bereit für ein ganz kleines bisschen Mathematik und Physik?
Solange du nicht erwartest, dass wir alles davon verstehen und wir jede Menge dummer Fragen dazu stellen dürfen, dann ja.
Ich versuche es einfach zu halten. Die Grundlage von Raketen ist ja die bereits erwähnte Tsiolkovsky'sche Raketengrundgleichung. Jetzt kommt ein ganz kurzer Ausflug in die Mathematik, aber wird harmlos. Die Grundgleichung, die dient dazu zu berechnen, wie schnell mein Raumschiff werden kann oder meine Rakete. Das ist das sogenannte Delta V, was damit ausgerechnet wird. Was das bedeutet, sage ich gleich nochmal, im Fall einer Rakete, die einfach in den Orbit schickt, ist das halt die Endgeschwindigkeit, die halt die Rakete dann erreicht. Und dieses Delta V ist proportional zu der Geschwindigkeit, mit der ich halt das, die meine Treibmasse hinten rausschmeiße. Also das Produkt der chemischen Reaktion, die halt bei klassischen chemischen Triebwerken hinten rauskommt, das muss halt möglichst schnell sein, damit die Rakete möglichst schnell werden kann. Und der Proportionalitätsfaktor zwischen den beiden, der ist das sogenannte Massenverhältnis. Das ist das, beziehungsweise der Logarithmus des Massenverhältnisses. Aber mathematisch heißt der Logarithmus, wird es nicht mehr versprochen. Mhm. Und dieses Massenverhältnis ist das Verhältnis von der vollgetankten Rakete zur leeren Rakete, also zur reinen, zum Gewicht dessen, was ich da hochbringen will, ohne den Treibstoff. Und dieser Logarithmus, der ist ziemlich fies, rein mathematisch betrachtet, weil wenn ich viel in den Logarithmus hinten reinstecke, kommt vergleichsweise wenig wieder raus. Das heißt, wenn ich da das, wenn ich y gleich Logarithmus x habe, wenn ich das x sehr stark erhöhe, wächst das y nur sehr langsam. Das ist das Problem. Was dahinter steckt, physikalisch gesehen, ist Folgendes. Du hast es ja auch schon mal gerade, am Rande ist es schon mal angeklungen. Um irgendwas nach vorne zu, die Rakete zu beschleunigen, also da Geschwindigkeit reinzukriegen, muss ich irgendwas hinten rausschmeißen und das halt kontinuierlich und viel davon. Wenn ich jetzt viel davon mitnehme, hat das ja auch wieder Gewicht, was auch wieder irgendwie erstmal dahin gebracht werden muss. Ich habe eine Rakete, die soll eine Minute lang brennen, kriegt dann halt eine Geschwindigkeit. Jetzt will ich aber, okay, guck, dass sie 2 Minuten brennt. Okay, dann muss ich den Treibstoff für die zweite Minute auch noch mitnehmen. Aber in der ersten Minute wird dann schon mehr Treibstoff verbraucht, um halt den Treibstoff für die zweite Minute überhaupt dahin zu bringen, wo ich ihn brauche.
Ja.
Und wenn ich dann noch eine dritte Minute dranhänge, geht das Ganze noch eine Rekursion und so weiter und so fort. Ist ungefähr klar, worauf ich hinaus will? Oder ist das gerade, soll heißen, wenn ich den Treibstoff, die Treibstoffmenge verdoppele, oder die Treibmassemenge, um es genau zu sagen, heißt das nicht, dass die Rakete nachher doppelt so schnell wird, sondern halt nur ein Bruchteil von doppelt so schnell. Um das Ding halt dann wirklich schnell zu kriegen, muss ich halt verdammt viel Treibmasse mitnehmen. Bei der Saturn V war dieses Massenverhältnis, also vollgetankt zu leer, ich glaube bei etwa 20. Soll heißen, 95% von der Startmasse der Saturn V waren Treibstoff. Wasserstoff und Sauerstoff und ich weiß nicht, was sonst noch mitgenommen haben. Nur 5% waren dann die Tanks und die Nutzlast, also die Apollo-Kapsel letztendlich. Und das heißt, war man das ist das Fiese an dieser Raketengleichung. Und deswegen ist es halt sehr hilfreich, wenn man halt das, was man hinten rausschmeißt, möglichst schnell macht, weil das geht wirklich proportional. Wenn ich das doppelt so schnell hinten rausschmeißen kann, kriege ich meine Rakete doppelt so schnell. Während wenn ich sie doppelt so schwer mache, kriege ich sie nicht doppelt so schnell, sondern nur einen Bruchteil davon. Das ist der große Trick. Und das ist, weil halt so ein Massenverhältnis von 20, also wie gesagt, ist kaum noch handelbar, deswegen macht man gestufte Raketen sehr gerne. Auf die Weise kann man das ein bisschen entzerren. Soll heißen, man nimmt halt für diese, um nochmal zu dem gerade zurückkommen, diese erste Minute oder die zweite, es sind halt mehrere Minuten, aber so vom Prinzip her, damit ich dann, wenn der Treibstoff für die erste Minute Brenndauer halt ausgebrannt ist, nicht auch noch den Tank dafür mitschleppen muss, schmeiße ich den dann einfach weg und das Triebwerk gleich mit. Und das ist das Prinzip dieser gestuften Raketen. Das heißt, ich versuche dann auf die Weise halt die Masse der Rakete, die in der zweiten oder in der dritten oder wie viel auch immer Minute dann halt noch irgendwie weitergebracht werden will, so weit zu reduzieren wie möglich. Und das heißt halt wieder die leeren Tanks und die nicht mehr gebrauchten Triebwerke wegschmeißen und dann halt nur noch mit dem kleinen Teil weiterfliegen. Das ist das Prinzip der gestuften Raketen. Auf die Weise kriegt man diese sehr hohen Massenverhältnisse halbwegs gehandelt technisch. Und ja, die Saturn V war ja dreistufig. Das heißt, die haben erstmal die erste Stufe dann rausgeschmissen, als die ausgebrannt war, dann die zweite und so weiter und so fort. Und die waren halt wirklich Müll. Und SpaceX schafft es halt dann zumindest, diese abgeworfenen Tanks von der ersten Stufe wieder zu verwenden. Die Treibmasse ist trotzdem weg. Aber das ist das Prinzip, was hinter gestuften Raketen steht. Ja, das hängt alles letztendlich an dieser blöden Raketengleichung oder halt der dahinter liegenden Physik.
Die Raketengleichung gilt ja immer, egal ob ich jetzt was ins Weltall schicken will oder ob ich mein Raketenauto damit vorantreiben will. Ja. Das ist ja immer gleich. Ne? Trotzdem, wenn wir jetzt über Raketen reden, wir wollen ja immer ins Weltall. Mhm. Und da stelle ich mir vor, da müsste es doch irgendwo an diese Gleichung ran, müsste doch auch irgendwie noch sowas wie Gravitation oder so kommen. Das ist doch auch noch relevant, um unseren Kram ins All zu transportieren, oder?
Okay. Ja, der wird eigentlich von der Raketengleichung nicht berücksichtigt tatsächlich. Aber das ist auch ein wichtiger Faktor, nämlich das bringt mich zu dem, wenn wir dann irgendwann mal in Richtung Science Fiction gehen wollen oder sowas halt, dann einfach ein bisschen wollen zu überlegen, was geht, aber auch schon mit bestehender Technik. Die Raketengleichung sagt mir nur, wie schnell meine Rakete am Ende werden kann. Sie sagt nichts darüber aus, wie schnell sie so schnell wird. Also über die, sie sagt, macht nur eine Aussage über die Endgeschwindigkeit, aber nicht über den Weg dahin, soll heißen die Beschleunigung. Mhm. Ne, deswegen ist sie vollkommen unabhängig vom Schub, den mein Triebwerk leistet und so weiter. Das ist halt wie gesagt, nur ein Aspekt der ganzen Sache. Der Schub ist allerdings ganz entscheidend, insbesondere wenn ich halt von der Erdoberfläche starten will. Ne, also wieso der Schub, der halt ja dann in Verbindung mit der Masse der Rakete letztendlich die Beschleunigung, mit der das Ding halt seine Geschwindigkeit erlangt. Deswegen rede ich jetzt mal weiter von Beschleunigung. Das kommt aber letztlich auf selbe hinaus. Und im Weltall, wenn ich irgendwo ein Objekt habe, das im Weltall so vor sich hinschwebt, okay, da kann ich ganz gemächlich das Ding beschleunigen. Auf der Erdoberfläche geht das nicht, weil ich muss erstmal eben dieses eine G, was auf der Erdoberfläche ist, überwinden. Und dafür brauche ich halt einen gewissen Mindestschub, der halt dafür sorgt, dass das mit mehr als einem G nach oben geht. Mhm. Ja. Und die einzigen Antriebe, die derzeit bekannt sind, die das leisten können, die halt so viel Schub bringen können, sind halt chemische Antriebe. Obwohl es viel, viel effizientere und bessere Alternativen dazu gibt, aber um was von der Erde wegzukriegen, gibt es derzeit nur die chemischen. Weil das sind die einzigen, die so viel Schub erzeugen können.
Aber es gab doch auch Nukleartriebwerke, die entwickelt wurden.
Ja, Projekt Orion und so weiter. Ja, die könnten das auch, aber irgendwann hat man dann festgestellt, dass das vielleicht nicht so eine tolle Idee ist, mit quasi Atombomben ein Raumschiff von der Erdoberfläche wegzukriegen und hat das dann eingestellt. Aber ja, rein nach der zugrunde liegenden Mathematik und Physik ist das Projekt Orion, also die ja atombombengetriebenen Raketen, um es mal vorsichtig aus, um mal klar zu sagen, ja, sind der effizienteste Antrieb, der derzeit technisch möglich ist. Und auch noch den genügend Schub bringen würde, um das Ding von der Erde wegzukriegen.
Das heißt, wenn es keine umwelttechnischen Bedenken gäbe, dann wäre das die beste
Dann wäre das die beste Möglichkeit von dem, was derzeit technisch machbar ist. Es gibt noch effizientere Triebwerke, das Ionentriebwerk nämlich, oder überhaupt elektrische Antriebe. Die funktionieren, also es ist immer noch Raketenprinzip, es wird irgendwas hinten rausgeworfen, allerdings passiert das auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar werden da in einem elektrischen Feld werden irgendwelche Partikel beschleunigt und dann halt hinten rausgeschmissen. Ist immer noch eine Rakete, wie gesagt, geht nur darum, irgendwas hinten rauszuschmeißen. Und um dieses elektrische Feld zu erzeugen, braucht man halt einfach irgendwoher Strom. Im einfachsten Fall halt aus einem Solarpanel oder sowas. Und das gibt's tatsächlich. Das Problem ist, diese Dinger erzeugen nur extrem wenig Schub. Das heißt, von der Erdoberfläche damit irgendwas in Orbit zu bringen, ist vollkommen unmöglich. Und zwar auf viele, viele Größenordnungen unmöglich. Und wird auch voraussichtlich niemals so richtig funktionieren können. Aber wenn ich ein Gerät einmal im Weltall habe, soll heißen im Orbit, wo ich die Erdanziehung nicht mehr überwinden muss, dann ist das Ding echt eine Option.
Haben ja auch deshalb viele Satelliten.
Und deswegen wird deswegen werden die Dinger auch für Raumsonden halt dann eingesetzt. Das heißt, es wird erstmal mit einer chemischen Rakete wird das Ding in Orbit gebracht, da zündet dann das Ionentriebwerk und das macht so ganz, ganz gemächlich mit minimalem Schub bringt das Ding halt dann die Sonde auf Geschwindigkeit. Aber dieser Schub, der wird halt dann für sehr lange Zeit aufrechterhalten und nicht nur für wenige Minuten wie bei chemischen Raketen. Und diese
Ionentriebwerke. Das heißt, man könnte mit denen die gleiche Endgeschwindigkeit erreichen, es dauert nur länger.
Ganz genau. Und man kann diese Endgeschwindigkeit sehr viel effizienter erreichen. Weil halt die Ausstoßgeschwindigkeit von einem Ionentriebwerk ist viel höher als bei einem chemischen Antrieb. Wie gesagt, bei chemischen Triebwerken sind wir in der Größenordnung von ein paar Kilometern pro Sekunde, 2-3 Kilometer pro Sekunde, mit der das hinten rausgeschmissen wird. Bei einer, wie gesagt, Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion. Mehr geht einfach nicht. Ist prinzipbedingt. Ein Ionentriebwerk kann mehrere 10 Kilometer pro Sekunde erreichen an Ausstoßgeschwindigkeit. Also ich glaube sogar in die Größenordnung von 100 Kilometer pro Sekunde kommen die. Und ihr erinnert euch an Raketengleichung. Wenn ich mal den Schub außer Acht lasse, wie ich auf diese Geschwindigkeit komme, dann ist halt die Ausstoßgeschwindigkeit proportional zu der Geschwindigkeit, die ich am Ende erreichen kann mit einer gegebenen Menge an Treibmasse. Und wenn ich das Zeug halt 10, 20 Mal schneller hinten rausschmeiße, kann mein Raumschiff auch am Ende 10 oder 20 Mal schneller werden. Mhm. Und deswegen ist diese Ausstoßgeschwindigkeit halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Effizienz eines Raketentriebwerks. Na, halt, weil die Endgeschwindigkeit ist das, was ich erreichen will irgendwann mal. Und wie schnell ich da hinkomme, ist, wenn ich über interplanetare Reisen rede, tatsächlich zweitrangig. Da können wir dann gleich auch noch mal ein bisschen zu hinkommen, wenn wir mal vielleicht noch anreißen, wie eine interplanetare Reise aussieht mit einer Rakete. Oder halt mit einem Raumschiff, wenn wir uns dann mal in Richtung Science Fiction bewegen.
Okay, also wir brauchen nicht nur Geschwindigkeit, sondern wir brauchen halt auch eine ordentliche Beschleunigung, um überhaupt erstmal die Erdanziehungskraft zu überwinden.
Genau.
Und uns sozusagen von den Rückhaltekräften unseres Planeten zu befreien.
Ja, also das sind, wie gesagt, die Gravitation und zum kleineren Teil war auch noch der Luftwiderstand, auch der muss überwunden werden, bis man da mal raus ist.
Da habe ich mal eine Frage zu. Elon Musk meint ja mal, Raketen, building a rocket is hard, getting to orbit is harder. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir etwas nur auf Geschwindigkeit bringen und das fliegt dann quasi senkrecht hoch und ist dann irgendwann nicht mehr von Luft umgeben, sondern vom Vakuum. Sondern das fliegt ja relativ komisch. Ich habe das mal in so einer Erklärung gelesen, da hieß es wäre, als wenn man eine Kugel aus einem Trichter oben rausschießen will, die quasi erstmal so da durch muss, bis sie dann oben rausspringt. Das ist extrem schwierig wäre. Kannst du ein bisschen dazu erklären, warum es so schwer ist, für eine Rakete überhaupt den Orbit zu erreichen?
Ich muss zugeben, ich weiß es nicht genau, worauf du hinaus willst.
Also eine Rakete ist ja nicht so, ich starte die jetzt an Punkt A, die fliegt senkrecht hoch und ist dann irgendwie im Ei, sondern die
muss
fliegt
schon,
ja ganz anders.
Die muss schon ganz bestimmten Winkel haben. Also nochmal ein bisschen weiter ausholen. Ein weit verbreitetes Missverständnis bei Raketen und Orbit und so weiter ist, dass etwas im Orbit die Frage, ob etwas im Orbit ankommt und da dann auch bleibt, wie zum Beispiel die ISS oder Satelliten oder sowas, es ist keine Frage der Höhe, in der sich das Ding bewegt. Ne? Wenn ich, also der Weltall fängt definitionsgemäß bei 100 Kilometern über der Erdoberfläche an, aber auch da ist noch ein bisschen Luft und so weiter, aber wenn ich dann ein paar hundert Kilometer höher gehe, sagen wir mal 500 Kilometer, ich glaube die ISS ist irgendwo bei einer Größenordnung von 400 irgendwas oder so, da ist dann, sagen wir mal, nicht mehr viel Atmosphäre übrig, aber allein etwas dahin zu bringen, reicht nicht, damit es dann auch da oben bleibt. Denn die in ein paar hundert Kilometer Höhe ist die Schwerkraft der Erde nur minimal geringer als hier bei uns auf der Erdoberfläche. Das heißt, wenn ich etwas nach oben schicke, ist dann 100, 200 Kilometer hoch, und es dann halt aufhöre, den Raketenantrieb anzulassen, dann fällt das wieder runter. Damit es oben bleibt, muss es also nicht eine gewisse Höhe erreichen, sondern Geschwindigkeit ist der Faktor. Und zwar eine Geschwindigkeit nicht von der Erde weg, sondern parallel zur Erdoberfläche, nämlich Orbitalgeschwindigkeit. Und deswegen fliegen Raketen auch nicht einfach senkrecht nach oben, sondern die fangen relativ schnell an, sich zur Seite zu neigen und dann irgendwann tatsächlich parallel zur Erdoberfläche zu fliegen. Das kann man bei Raketenstart sehr schön beobachten. Also gerade bei Langzeitaufnahmen von Raketenstart sieht man das so einen Bogen und dann irgendwann verschwindet dann das tatsächlich hinterm Horizont.
Das machen wir aber nur, weil wir in der Erdumlaufbahn wollen, ne?
Wir reden jetzt erstmal nur von der Erdumlaufbahn.
Wenn wir irgendwie einfach nur weg wollen würden, dann könnten wir auch mehr geradeaus fliegen?
Im Prinzip schon, aber das nicht mit der derzeitigen Technologie. Auch dafür ist erst der Erdorbit erstmal der erste Schritt.
Okay.
Damit irgendwas im Orbit bleibt, ein Satellit, eine internationale Raumstation oder was auch immer, muss es so schnell sein, dass es, obwohl es von der Erde immer noch fast mit derselben Kraft angezogen wird, wie wir hier gerade sitzen, muss es schnell genug sein, um die Erde herumzufallen, so kann man es ausdrücken. Das heißt, die ISS, die fällt die ganze Zeit auf die Erde, aber sie bewegt sich dabei so schnell vorwärts, dass sie aufgrund der Krümmung der Erde den Erdboden verfehlt und außenrum fällt. Das ist eigentlich ein Orbit. Das heißt, das Entscheidende ist halt diese Geschwindigkeit. Man kann es auch über Fliehkraft berechnen, kommt letztendlich aufs selbe drauf raus, dass halt die Fliehkraft, die das Ding durch die Geschwindigkeit hat, die Schwerkraft ausgleicht, wie auch immer. Es herrscht dort ein Kräftegleichgewicht nach dieser Betrachtung zwischen Schwerkraft und Fliehkraft und das ist es, was dann diese scheinbare Schwerelosigkeit in der ISS oder sowas bewirkt. Das ist also nicht die Entfernung von der Erde, sondern es ist die Geschwindigkeit, die den ausschlaggebenden Faktor gibt. So eine Rakete, wie gesagt, ich mit den Details von dem Joshua, was du gerade angesprochen hast, ich weiß jetzt immer noch nicht genau, worauf hinaus, aber ich kann mir davon vorstellen, man muss halt, wie gesagt, einen ganz bestimmten Winkel erreichen und eine ganz bestimmte Bahn um die Erde, um dann diesen Effekt zu erreichen tatsächlich. Dass das Ding nämlich halt um die Erde rumherum fliegt.
Ja, er wollte in diesem Beispiel erklären, dass es erstmal aus diesem Hals raus muss, was ziemlich schwierig ist, und dann man relativ viel, also deutlich mehr Energie braucht, dass es in diesem Trichter quasi kreiselt, als wenn du was einfach nur reinfallen lässt.
Vielleicht wollte er auf dasselbe hinaus, was ich gerade sage, dass es halt nicht wieder runterfällt, sondern halt oben bleibt. Ja, genau. Das könnte sein, dass es das ist, ne? Dass es halt eine gewisse Geschwindigkeit braucht. Also die Höhe ist nicht entscheidend, sondern die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit ist, wie gesagt, nicht von der Erde weg, sondern parallel zum Erdoberfläche normalerweise. Auch die Saturn V, die hat erstmal die Apollo-Kapsel in einen Erdorbit gebracht und erst dann ist das Ding halt, hat das die letzte Stufe dann quasi gezündet, also der Antrieb von der Kapsel selbst und das Ding dann aus dem Erdorbit rausgebracht. Da ich da aber, wie gesagt, dann schon diese Orbitalgeschwindigkeit habe, also quasi aus dem Schwerefeld der Erde raus bin oder das kompensiert kriege, kann ich von da ab dann halt einen relativ leistungsschwachen, aber dafür effizienten Antrieb benutzen. Zum Beispiel halt auch einen Ionenantrieb für einen Satelliten. Dann wird halt diese Umlaufbahn ganz, ganz langsam nur weiter. Also das Ding spiralt sich dann so ganz gemächlich halt irgendwann von der Erde weg, aber das funktioniert. Bis es dann irgendwann tatsächlich so schnell ist, dass es der Erde komplett entkommen kann, dem Schwerefeld der Erde, und dann halt irgendwo in den interplanetaren Raum kommt.
Das heißt aber.
Aber da erstmal hinkommen, ist halt erstmal harte Arbeit, und dafür gibt es derzeit nur die chemischen Antriebe, die das leisten können.
Das heißt aber, solange wir nur chemische Antriebe haben, könnten wir auch kaum von Planeten starten, die eine höhere Gravitation haben als unsere.
Wird knifflig. Ist halt dann echt, echt Arbeit. Also, um nicht zu sagen, ein riesen Energieaufwand. Gehen tut das, aber das müssten halt dann noch brachialere Geräte sein als die Saturn V. Mhm.
Ja. Da gibt es einen, ich glaube, das war ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter, der hat das mal vorgerechnet. Gibt es irgendwo einen Artikel zu, werde ich in den Shownotes verlinken. Dass eine Zivilisation, die irgendwie auf einem Planeten wäre mit 1,5-facher Erdanziehung, die könnte wahrscheinlich niemals ihren Planeten verlassen, weil es wohl gar nicht genug Treibmasse geben würde, um das halt stark genug zu beschleunigen, um es in Orbit zu bringen. Also es sind wohl, weil sich irgendein Faktor so schnell ändert, dass du dann gar nicht mehr von da wegkommst, was ich irgendwie ganz spannend fand.
Wird auf jeden Fall eine hehre Aufgabe. Ja. Das ist auch der Grund, warum gerne davon geredet wird, lieber auf dem Mond Raketen zu bauen oder sowas, wenn man da mal dann irgendwie eine Basis hat, weil die Schwerkraft des Mondes viel, viel kleiner ist. Das heißt, ich komme mit sehr viel leistungsschwächeren Triebwerken da weg. Also man erinnert sich auch halt an die Apollo-Kapsel, dieser von der Landefähre, dieser kleine Teil, neben der dann halt wieder weggeflogen ist. Das war im Vergleich zur Saturn V winziger Antrieb. Aber der hat halt gereicht, um das Ding von der Mondoberfläche wegzukriegen und wieder in den Mondorbit und von da aus dann die Rückreise antreten zu können. Während halt, um von der Erde halt wegzukriegen, brauchen sie dieses 100 Meter hohe Monster.
Ja. Wenn sich das bestätigt, dass wirklich so viel Wasser auf dem Mond ist, dann hätte man ja auch alles, was man braucht.
Ja, klar, dann brauche ich nur noch irgendwo Energie, Solar oder was auch immer, und dann kann man da durchaus was machen. Also wie gesagt, egal was ich wieder verwerte an einer Rakete, auch wenn ich die ganzen erste Stufe wieder kriege oder sowas, die Treibmasse ist weg. Die muss ich irgendwie ersetzen, wenn ich da irgendwo wieder weg will. Ne? Und ja, wenn ich die halt nicht, das ist halt ein Riesenvorteil, wenn ich die dann irgendwo wo ich halt hin will, wenn ich für die Rückreise die dann halt vor Ort einsammeln kann, statt sie schon auf dem Hinweg mitnehmen zu müssen, weil das erhöht wieder die Nutzlast, das erhöht wieder die Menge an Treibstoff, die ich brauche, womit wir uns wieder in diesem furchtbaren Karussell bewegen, was dann mathematisch durch diesen bösen Logarithmus in der Raketengleichung ausgedrückt wird.
Also Raketen kriegen kein Nachhaltigkeitssiegel.
Herr Musk versucht, ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber ist eine hehre Aufgabe, ja.
Jetzt lass uns doch mal ein bisschen Science-Fiction reden.
Sehr gerne.
Diese olle Raketengleichung, ne? Und diese ganzen Prinzipien, die wir jetzt alle beleuchtet haben, die sind ja für das, also die stellen ja jeder schönen Space Opera ein Bein.
Ja.
Das ist doch echt, das ist doch echt ärgerlich. Wie kommen wir denn jetzt, wenn wir mal an Science Fiction denken, zu unseren Raumschiffen, mit denen wir einfach mal so im eigenen Garten landen und von dort aus dann Richtung Mond losfliegen, weil wir den Sonnenaufgang mal ganz anders betrachten wollen.
Nicht mit der aktuell bestehenden Technologie oder nur mit ganz vielen Krücken und irgendwo habe ich mal gelesen, jede Science-Fiction-Geschichte, die mit realistischen Antrieben arbeitet, ist grundsätzlich eine langweilige Science-Fiction-Geschichte.
Okay, also was müssen
wir... Zumindest wenn wir halt von den Science-Fiction-Geschichten sprechen, wo dann halt Raumschlachten gibt und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Also das ist mit der aktuellen Technologie einfach nicht möglich. Das geht ja nicht. Ich habe entweder chemische Triebwerke mit einem hohen Schub, die halt viel Beschleunigung hinkriegen oder sowas, aber aufgrund der geringen Ausstoßgeschwindigkeit halt eine sehr geringe Endgeschwindigkeit mehr erreichen. Was halt derzeit dafür sorgt, zum Beispiel wenn ich gehen wir mal Richtung interplanetare Reisen, dass eine Sonde Richtung Jupiter, Saturn oder wohin auch immer, oder sogar zum Pluto, die New Horizons, halt Monate oder Jahre unterwegs ist. Meistens sind das in der Sehzeit sogar mehrere Jahre, weil die einfach nicht genug Geschwindigkeit hinkriegen, um da schnell hinzukommen. Ne, Science Fiction mit jahrelangen Reisen zu irgendwelchen anderen Planeten hat zwar möglicherweise auch Potenzial, aber nicht das, was wir normalerweise haben wollen für irgendwas, was ein bisschen mehr Action ist.
Kein Drama-Potenzial.
Genau, ne? Die Alternative sind halt, wie gesagt, die effizienten Triebwerke, klassischerweise das Ionentriebwerk, das halt hohe Endgeschwindigkeiten erreichen kann, aber das so lahmarschig. Und wie gesagt, wenn ich da mit einem, keine Ahnung, Mikro oder Nano G meinen Raumjäger beschleunige, da ist der Effekt irgendwie weg. Also man hat bei den derzeitigen Antrieben entweder die Wahl zwischen hoher Beschleunigung, aber niedriger Endgeschwindigkeit oder hohe Endgeschwindigkeit und niedrige Beschleunigung. Liegt halt daran, ich muss für hohe Endgeschwindigkeit muss ich das, was ich hinten rausschmeiße, schnell rausschmeißen und für höheren Schub muss ich viel Zeug gleichzeitig hinten rausschmeißen.
Okay, also was braucht der Science Fiction, wenn wir jetzt mal der Technik vorausgreifen? Was müssen wir entwickeln, damit wir sehr viel, sehr schnell hinten rausschmeißen?
Genau das ist der Knackpunkt. Um etwas schnell zu machen, brauche ich viel Energie. Um viel rauszuschmeißen, brauche ich Energie. Und um etwas schnell viel rauszuschmeißen, brauche ich viel Energie multipliziert mit noch viel mehr Energie. Also letztendlich ist Energie der entscheidende Faktor. Ne? Und ich glaube, die Saturn 5 hatte irgendwas im Bereich von Gigawatt an Power, was die geleistet hat. Um das dann dahin zu bringen, dass das Ding auch nicht nur für ein paar Minuten brennt, sondern über Stunden oder eventuell Tage, bin ich dann ganz schnell im Bereich von Terawatt, die das Ding an ihren Raumschiff an Energie reinbringen muss. Das heißt, es braucht irgendwie eine bestialische Energiequelle. Und das ist dann der Punkt, wo ich in meinen Büchern halt gerne auf den Fusionsreaktor zurückgreife. Weil der halt beides, der kann so viel Energie liefern vom Prinzip her, dass ich halt beides erreichen kann. Sowohl das Zeug schnell hinten rausschmeißen, als auch viel gleichzeitig. Und das macht dann halt, geht langsam in den Bereich von interessanten Raumschiffen, interessanten Weltraumschlachten und was auch immer.
Heißt aber ja auch, wenn ich nochmal an mein Beispiel mit meinem Garten gehe, von wo aus ich gerne mal in meinem kleinen Raumschiff zum Mond fliegen will, wenn ich ganz viel, ganz schnell hinten rausschmeißen muss, um mein Gewicht plus das meines kleinen Raumschiffs und vielleicht will ich ja meine Frau auch noch mitnehmen, also uns beide plus Raumschiff wegzubeschleunigen, das kann für meinen Garten nie gut ausgehen, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, irgendwann sowas zu realisieren, ist dann doch eigentlich quasi bei null, weil ich muss ja dieses ganz viele, was ich hinten da ganz schnell rausschmeiße, das wird meinen Rasen ja immer kaputt machen.
Ja.
Okay.
Auch etwas, was ich, ein Spruch, der nicht von mir stammt, jeder interessante Raumschiffantrieb ist eine Massenvernichtungswaffe.
Ah, das hatten wir schon mal, glaube ich, als wir über Raumschlachten miteinander gesprochen haben. Ne? Und das allein, wenn
ist so.
Die,
also wie gesagt, allein diese Energien, die da im Spiel sind, die sind so bestialisch.
Ja.
Ja, sieht man alle schon, wie gesagt, wenn ich Raumschiffe halt, wie gesagt, mit einigermaßen hoher, oder sagen wir mal andersrum, wenn ich Raumschiffe in einigermaßen gesitteten Zeiten durchs Sonnensystem schicken will, also zu Mars, Jupiter, Saturn, wohin auch immer, muss das Ding verdammt schnell werden. Verdammt schnell heißt, ja, wenn ich es in ein paar Monaten schaffen will, muss ich auf mehrere hundert Kilometer pro Sekunde kommen. Ein Raumschiff von mehreren Tonnen, 10 Tonnen, 100 Tonnen Gewicht auf mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde. Das hat dieselbe Energie wie ein wirklich heftiger Asteroid. Und wenn so ein Asteroid auf der Erde einschlagen würde, das wäre eine Katastrophe. Und für das Raumschiff gilt exakt dasselbe. Also jetzt allein das Ding irgendwo dann drauf zu lenken und kaputt zu machen als Geschoss quasi, das ist eine Massenvernichtungswaffe sondergleichen. Das ist halt, ja, liegt halt daran, dass da so irrsinnige Energien im Spiel sind, wenn ich dahin will. Ne? Die Alternative ist halt, langsamer, aber dafür viel Zeit zu benötigen. Also dann halt die Reise in Jahren zu machen, statt in Wochen oder Monaten.
Also es ist gut, dass die Japaner jetzt Pazifisten sind.
Und die Deutschen auch, ja.
Okay, also solange wir Raketen verwenden, wird es schwierig.
Ja, das Problem ist halt, das Raketenprinzip ist das einzige, auch nur halbwegs realistische Prinzip, mit dem ich halt Raumschiffe durchs Weltall bewegen kann. Ne? Also das gute alte dritte Newtonsche Gesetz, Aktio gleich Reaktio, das ist es, was Raumschiffe halt im Weltall voranbringen kann, nach aktuell gültiger Physik. Und was halt dazu führt, man hat halt diese Beschränkungen, man braucht im Zweifelsfall ja entweder eine bestialische Energiequelle oder einen riesengroßen Tank oder im besten Fall beides, was halt Raumschiffe ein bisschen unsexy macht, eventuell. Auf der anderen Seite macht das halt den Science-Part von Science-Fiction aus meiner Sicht erst so richtig interessant, wenn man sich halt nicht alles erlauben kann, sondern halt gewissen Restriktionen unterliegt. Aber das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Da also verweisen das, wir auf Star die Wars Episode zum Thema Realismus mit dir.
Genau. Also das, was Star Wars da macht, wobei Star Wars ja, wie ich auch schon häufig angemerkt habe und es immer wieder gerne tue, ist ja Fantasy im Weltall und keine Science-Fiction. Aber das, was die da mit ihren Raumschiffen machen, das ist, ja, hat einfach mit Physik nichts mehr zu tun. Ne? Die Alternative halt zu Raketenantrieben sind halt die rückstoßfreien Antriebe, wo ich halt nichts hinten rausschmeißen muss, sondern irgendwelche anderen Effekte mir zunutze mache, um mein Raumschiff zu beschleunigen. Aber diese anderen Effekte, die gibt's halt nicht. Die sind bestenfalls in der Physik höchst hypothetisch. Gab immer wieder mal irgendwelche Kandidaten für irgendwelche rückstoßfreien Antriebe, aber die sind relativ schnell normal, aber sie werden die irgendwo physikalisch widerlegt. Es funktioniert einfach nicht. Nicht ausschließen, dass irgendwann jemand was Tolles entwickelt, aber derzeit sieht es einfach nicht danach aus. Und deswegen ist für also die harte Science-Fiction, also die sich noch so ein bisschen an die Physik hält, für die kommt man um den Raketenantrieb einfach nicht drumherum. Wobei man, wie gesagt, den schon ein bisschen boostern kann. Also wie gesagt, wenn ich da ein Hochleistungsfusionstriebwerk reinschmeiße, ja, damit geht dann halt schon was. Ja, damit kriege ich halt hohe Beschleunigungen von mehreren G und das über eine ordentliche Zeit und kriege damit halt dann auch Weltraumschlachten halbwegs interessant. Die Energie, die so ein Reaktor liefert, muss man immer im Verhältnis setzen zu dem zu seinem Gewicht, weil das ist ja auch wieder ein limitierender Faktor, der das Ganze beschleunigt. Also wenn ich jetzt an ITER denke, den derzeitigen Testreaktor, der da in Frankreich gebaut wird für Kernfusion, so ein Ding in ein Raumschiff einzubauen, ist natürlich Mumpitz, weil das Ding, ich weiß nicht, wie viele tausend Tonnen wiegt und so viel Energie kann der gar nicht leisten. Das heißt, man braucht eine möglichst effiziente Energieerzeugung, aber ja, wenn man den Ingenieuren noch ein paar hundert Jahre Zeit gibt, könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass ein Fusionsreaktor irgendwann sowas liefern kann. Das Effizienteste zur Energiegewinnung ist natürlich der auch sehr beliebte Antimaterieantrieb. Man erinnere sich an Star Trek oder sowas. Es gibt ja keine effizientere Methode, Energie aus Materie zu gewinnen, als Materie-Antimaterie-Reaktion. Aber das wäre schon dann die Königsdisziplin. Allerdings hat Antimaterie einige andere Nachteile, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, nämlich genau den, dem aus sich aus Nutzen machen will, dass er halt, sobald sie mit Materie in Berührung kommt, zu reiner Energie zerstrahlt, was im Triebwerk unter wie auch immer gearteten, absurden Bedingungen zwar vielleicht nutzbar sein mag, aber im Tank ist das, glaube ich, unerwünscht.
Und da kommt ja noch hinzu, dass es Antimaterie wohl nur irgendwie als Zerfallsprodukt ganz kurzlebig im Universum gibt und das auch nur in minimalsten Mengen.
Ja, also Antimaterie gibt's halt keine. Also Fusionstreibstoff kann man irgendwo einsammeln, Deuterium gibt es auf der Erde, Tritium kann man auch einigermaßen erzeugen, Helium-3, wenn man zu fortschrittlicheren Fusionsreaktoren käme, auch wenn die noch hypothetisch sind, gibt's auf dem Mond oder halt auch auf dem Jupiter und Saturn. Die könnte man da einsammeln, was dann zu den beliebten Gasminen führt, die ich auch so gerne in meinen Roman darlege. Aber Antimaterie gibt es halt nirgendwo im beobachtbaren Universum. soll heißen, um Antimaterie in ein Raumschiff reinzupacken, als Treibstoff muss ich die erstmal erzeugen. Und die Erzeugung von Antimaterie ist, ja, letztendlich, um sie zu erzeugen, muss ich genauso viel Energie reinstecken, wie ich nachher raushole. Betonung auf, oder eher mindestens so viel reinstecken, wie ich nachher wieder rausholen kann. Weil da gibt es ja auch noch irgendwelche, ja, Wirkungsgrade von den Produktionsstätten und so weiter und so fort. Und auch diese Energie muss irgendwo erstmal herkommen, um das zu erzeugen. Und diese Herstellung von Antimaterie, also es wird Antimaterie hergestellt in Teilchenbeschleunigern zum Beispiel. Der Large Hadron Collider in Genf, das ist ein Proton-Antiproton-Beschleuniger. Da werden halt Antiproton, das ist das Antiteilchen zu einem Proton, die werden da erzeugt und durch die Gegend geballert, allerdings in minimalsten Mengen. Also, das ist nichts Nennenswertes. Mein Physikprof damals in den 90ern hat mir mal erzählt, wenn man mit der bestehenden Technologie Antimaterie erzeugt und die gesamten Energiereserven der Erde, also alle alles, was an fossilen Treibstoffen da an fossilen Energiequellen da ist, plus Atomkraft und ich weiß nicht, was sonst noch alles, wenn man das alles dazu benutzt, um Antimaterie zu erzeugen und mit dieser Antimaterie, die dann irgendwie in einen Mittelklasse-Pkw reinpackt und mit der Energie, die daraus gewonnen wird, diesen Pkw antreibt, dann kommt der ein paar hundert Kilometer weit und dann ist Ende.
Das klingt, um mal zu bringen, nicht so wahnsinnig effektiv.
Genau, also es ist der Wirkungsgrad, um Antimaterie herzustellen, ist derzeit indiskutabel für irgendwelche technischen Anwendungen. Und wie gesagt, von der Lagerproblematik mal ganz abgesehen. Also ja, also Antimaterie als Energiequelle für Raumschiffeantriebe würde ich in Fernzukunftsszenarien verbannen. Und deswegen ist es zum Beispiel für meine 1023-Reihe, die halt im 23. Jahrhundert spielt, aus meiner Sicht noch tabu. Da beschränke ich mich auf Fusionsreaktoren.
Das heißt ja, also wir werden ja noch eine extra Episode haben zu interstellaren Antrieben und was da so fiktional möglich ist und so. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, ist selbst wenn wir eine Technologie, die jetzt noch in den Kinderschuhen steckt, oder in den Babyschuhen, müsste ich eigentlich sagen, also mit der Fusionskraft, selbst wenn die ausgereift ist, wären wir ja noch auf unser Sonnensystem beschränkt. Ich kann mich daran erinnern, als wir Erebus und Terror geschrieben haben, wo du wirklich zähneknirschend akzeptiert hattest, irgendwie so einen Minimalstbruchteil der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, dauert es irgendwie zig Jahrhunderte zum Nachbarstern. Denkst du denn, das könnte eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon sein, dass es einfach keine physikalisch möglichen Antriebe gibt, effizient zwischen den Sternen hin und her zu reisen und wir deshalb noch nichts gesehen haben da draußen, was an intelligente Zivilisationen erinnert?
Glaube ich eher nicht, dass man es damit begründen kann. Selbst mit jahrhundertelangen Reisen, und die sind, wie gesagt, theoretisch, physikalisch, prinzipiell möglich, wenn auch ingenieurstechnisch noch weit davon entfernt, gar keine Frage. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Kohärenz, ich weiß nicht, da bin ich immer genau von der Frage ausgegangen, kann man halt mit solcher Technologie halt unter Lichtgeschwindigkeit, nur ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit maximal, also das kann man damit irgendwie interstellare Kolonisation oder im Zweifelsfall sogar ein interstellares Imperium irgendwie rechtfertigen und ja, geht. Man muss sich halt die Zeit nehmen. Ne, dann muss man halt Schläferschiffe nehmen, um dann um seine Kolonisten irgendwo hinzubringen oder sowas. Das heißt, man braucht halt ein paar hundert Jahre von einem Planeten bis zum nächsten, von mir ist auch 1000 Jahre oder sowas. Muss man halt dann in Kauf nehmen. Das heißt, das ist nichts, was innerhalb von einem Jahrzehnt errichtet wird, so ein Imperium, sondern es dauert halt ewig lang. Und das hat noch einige andere Probleme, die ich dann auch in meinem Buch zum Beispiel ein bisschen versucht habe anzureißen, halt so die, wie kriege ich so ein, wenn ich da wirklich eine Zentralregierung habe in so einem Imperium, wie kriege ich das dann halt verwalte, wie schaffe ich es, dass das noch, dass halt noch ein Imperium bleibt und nicht vollkommen unabhängige Kolonien zerspringt. Ne? Aber grundsätzlich ist sowas möglich und selbst wenn es Jahrhunderte dauert, um von einem Planeten zum nächsten zu springen, die Milchstraße ist viele Milliarden Jahre alt. Soll heißen, innerhalb von astronomisch gesehen relativ geringen Zeiträumen von wenigen Millionen Jahren kommt man da ziemlich weit, selbst wenn man so langsam ist. Na? Das ist halt immer eine Frage der Zeitskalen. Also innerhalb, wenn man jetzt das Leben eines Menschen, also so größenordnungsmäßig 100 Jahre als Zeitskala herannimmt, ja klar, dann sollte man da die Finger von lassen, wenn man das unbedingt noch erleben will, dass da jemand auf Alpha Centauri landet oder sowas. Aber wenn man ein bisschen größer denkt, dann über den eigenen Horizont hinaus, dann ist das durchaus möglich. Die Frage ist halt, ob eine Zivilisation, sei es die Menschheit oder irgendwelche Aliens, soweit so langfristig halt denken können, wollen und so viel auf sich nehmen wollen an Aufwand, der das definitiv wäre. Aber grundsätzlich möglich wäre es mit Fusionsantrieben schon. Nicht nur mit denen, sondern auch mit Fissionsantrieben. Theoretisch, wenn man halt solche Sachen wie Atombomben zu nutzen, um Raumschiffe anzutreiben, wenn man das halt mal in Kauf nimmt. Auch damit wäre es in solchen Zeitskalen prinzipiell möglich, halt interstellare Kolonisation zu machen. Die Frage ist halt, ob der Wille dazu da ist.
Die Subjektivität der Zeit ist ja ein ganz spannender Faktor dabei. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten Außerirdische, die irgendwie 1000 Jahre alt werden, die fänden es vielleicht okay, wenn es halt ein halbes Leben kostet, zum Nachbarstern zu fliegen.
Ja.
Und für uns ist das,
ja.
Also es, Zeit ist halt relativ. Ja. Ne?
Also wie gesagt, es ist dieser Wille, sowas zu machen und natürlich auch die technische Machbarkeit. Der Aufwand ist trotzdem noch irrsinnig, gar keine Frage, auch wenn es physikalisch nicht unmöglich ist. Aber das ist natürlich schon ein Faktor, den man ins Fermi-Paradoxon dann mit aufnehmen könnte, aber das ist eher ein psychologischer als ein technischer. Aus meiner Sicht. Ne?
Dieses Prinzip, was du angesprochen hast, gab es ja schon ganz früh mit diesen Von-Neumann-Sonden. Ne? Dass man im Prinzip mit heutiger Technik, wenn man sich ein paar Millionen Jahre Zeit nimmt, die ganze Milchstraße besuchen könnte.
Genau. Ziemlich schnell. Ne? Und das hat auch sich der Herr Fermi halt überlegt. Ne? Selbst wenn es ewig dauert, müsste innerhalb von wenigen Millionen Jahren, müsste eine Zivilisation, die das ernsthaft vorantreibt, halt die gesamte Milchstraße bevölkern, müsste dann hier irgendwo in der Gegend auch zu sehen sein. Ist sie aber nicht. Und daher stammt ja dieses Paradoxon. Ne? Also der musste nicht auf irgendwelche Überlichtgeschwindigkeiten oder sonst die Sachen zurückgreifen, um sein Paradoxon zu formulieren, sondern das ist mit bestehender Technik prinzipiell möglich. Sowas. Dass die hier in die Gegend kommen, aber sie sind halt nicht da.
Gut, jetzt haben wir ja den Bogen fast schon zu den Interstellarantrieben gemacht, was ja eine eigene Folge werden soll. Gibt es da noch irgendwas so zum Thema Raketen, was wir vergessen haben oder was du noch für wichtig erachtest?
Einen Faktor würde ich vielleicht noch kurz anbringen, für einen ganz kurzen Abriss auf interplanetare Reisen, wenn das okay ist, mit Raketenantrieben.
Ja. Feuer frei, ne?
Gilt im Prinzip auch für interstellare Reisen, aber viel extremer. Klassische interplanetare Reise sieht so aus: Ich starte meinen Antrieb, von wo auch immer ich losfliege, erreiche damit eine gewisse Geschwindigkeit und schalte den Antrieb aus. Und dann wird der Großteil der Reise halt antriebslos erfolgen. Ich nenne es die Driftphase, in der das Ding halt antriebslos dann durchs Sonnensystem oder durchs Weltall allgemein halt zieht. Das ist auch das, was die ganzen Satellitensonden machen. Die werden mal kurz auf Geschwindigkeit gebracht und dann fliegen die antriebslos durch die Gegend. Wenn ich dann längst bei dem Ziel ankomme, fangen wir mal an, Erde-Mars. Komme ich da halt, wie gesagt, wenn ich mein Raumschiff ordentlich beschleunigt habe, so mit 100, 200 Kilometern pro Sekunde da an, mit dieser Geschwindigkeit würde ich da ungern landen. Weil das bringt halt wieder diesen Aspekt Asteroideneinschlag rein, was auch für den Asteroiden oder das Raumschiff halt schlecht ist. Das heißt, man muss erstmal wieder abbremsen vorher. Und zwar, um dann wieder auf eine Geschwindigkeit nahe Null zu kommen oder dann halt irgendwie auf Orbitalgeschwindigkeit des Mars, muss ich ziemlich genau so viel abbremsen, wie ich vorher beschleunigt habe. Das heißt, ich muss meinen Treibstoff, den ich mitnehme, da ich unterwegs im Weltall nicht auftanken kann, muss nicht nur fürs bei einem interplanetaren Raumschiff nicht nur fürs Beschleunigen reichen, sondern auch fürs Abbremsen nachher wieder. Das heißt, deswegen habe ich auch anfangs mal von dem Delta V gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht noch bei der Raketengleichung. Was, wenn ich einfach nur schnell werden will, identisch ist mit der Fin-Endgeschwindigkeit. die ich erreichen will. Wenn ich aber nachher wieder abbremsen will, entspricht das Delta V dem Doppelten der Reisegeschwindigkeit, die ich erreiche, weil ich genau dieselbe Energie nachher wieder brauche, um diese Geschwindigkeit abzubauen. Ja, das heißt, idealerweise, ich schieße mein Raumschiff in die Gegend, drifte eine Zeit lang, dann drehe ich es um 180 Grad, Antrieb zeigt in die Richtung des Ziels, dann starte ich es wieder, lasse es genauso lang laufen und genauso stark wie beim Start. Und dann habe ich wieder Nullgeschwindigkeit erreicht und bin am Ziel angekommen.
Alle, die das sehen wollen, um es zu verstehen, sei The Expanse empfohlen. Die haben das, die haben das zumindest mit aufgenommen. Jetzt wahrscheinlich nicht im richtigen Maßstab, aber da sieht man schon ganz gut, dass wenn die irgendwo anhalten wollen, die eine ganze Weile quasi rückwärts fliegen.
Ja, definitiv. Also das Expanse ist schön. Was ich bei Expanse kritisiere, aber das ist schon auf relativ hohem Niveau kritisieren, gar keine Frage, ist halt, dass sie so lange unter Schub fliegen. Das heißt, diese Driftphasen sind bei Expanse sehr gering bis gar nicht existent. Das heißt, die machen teilweise ganze Reisen dann unter Vollschub. Das heißt, die beschleunigen erstmal wie bekloppt, dann drehen sie und dann fangen sie sofort an zu bremsen. Ja, das ist natürlich vom Zeitfaktor her das Effizienteste, aber vom Treibstoffverbrauch eine Katastrophe.
Aber es sieht viel cooler aus, wenn die ganze Zeit aus dem Antrieb aus hinten rauskommt.
Und es hat den Vorteil, ich habe die ganze Zeit halt Beschleunigung und damit eine Pseudoschwerkraft im Raumschiff. Ohne dass ich irgendwas drehen muss. Während bei realistischen Raumschiffen, die halt eine lange Driftphase haben, hat man halt eine große, lange Phase der Schwerelosigkeit. Das heißt, entweder nimmt man die in Kauf oder man macht eine Rotationssektion, die halt dann künstliche Schwerkraft erzeugt oder was auch immer. Das ist ja zum Beispiel bei der Marsianer schön umgesetzt worden, wo sie halt dann die Rotationssektion haben, um die Driftphase nicht in Schwerelosigkeit verbringen zu müssen. Und das Interessante ist, ich habe ja vorhin, wir sind ja schon mal dran gesprochen, diesen Zwiespalt zwischen schnell beschleunigen und große Endgeschwindigkeit. Wenn ich eine hohe Endgeschwindigkeit, bei so einer interstellaren Reise, selbst in ein paar hundert Kilometern pro Sekunde an Reisegeschwindigkeit, dauert das immer noch Monate, damit zum Jupiter oder Saturn zu kommen. Und interessanterweise wird dann die Beschleunigung, mit der das Raumschiff diese Endgeschwindigkeit erreicht, ziemlich nebensächlich für diese Zeitdauer. Soll heißen, ob ich da dann mit einem Antrieb, das halt mehrere G an Beschleunigung schafft, kriege ich die Beschleunigung in ein paar Stunden zusammen, die dann notwendig ist. Mit einem Antrieb, der weniger Schub bringt, aber dafür möglicherweise halt effizienter ist, den lasse ich halt ein paar Tage laufen, bis ich dann die Endgeschwindigkeit erreicht habe. Aber diese paar, ob es jetzt bei einer Reisedauer von mehreren Monaten, spielt dann die Frage, ob es sich ein paar Stunden oder ein paar Tage beschleunige und nachher wieder abbremse, eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das heißt, für solche Reisen empfehle ich dann wirklich einen nicht so effizienten Antrieb zu nehmen und lieber nur mit einem Milli-G oder einem Zehntel-G oder sowas zu beschleunigen, statt damit 10G voll in die Vollen zu gehen. Es lohnt sich einfach nicht.
Ist auch angenehmer für die potenziell menschliche Besatzung.
Naja. Ja, aber oder sagen wir mal 1G ist auch schon verdammt viel. Ne? Und wir meinen, also wie gesagt, wenn man es nicht bei solchen Reisen, also je kürzer die Reise ist, umso mehr spielt dann diese Beschleunigung einen relevanten Faktor für die Gesamtreisedauer. Für so einen Hochgeschwindigkeitsflug zum Mars zum Beispiel bei einer perfekten Planetenkonstellation, da macht das dann durchaus was aus. Ob ich dann halt 2 Tage oder 3 Tage unterwegs bin, aber weil da die Driftphase dann entsprechend kurz ist. Aber je größer das Verhältnis von Driftphase zu der Beschleunigungs- und Bremsphase ist, umso irrelevanter wird die Beschleunigung. Mit der einen Ausnahme, dass ich das Ding erstmal in Orbit kriegen muss. Natürlich, ne? Von der Erde aus zum Beispiel. Aber wenn man nur von interplanetaren Raumschiffen redet, die dann halt nur von Orbit zu Orbit fliegen und nicht mehr landen, sondern das dann halt mit Fähren oder sowas geregelt wird, dann ist der Faktor außen vor. Und dann reichen halt auch Antriebe mit relativ geringer Beschleunigung ganz gut aus.
Wo wir wieder bei meinem immer wieder aufgebrachten und angebrachten Weltraumfahrstuhl landen, aber das brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen.
Der hat mit Raketen jetzt so gar nichts zu tun. Ja. Eine kurze Sache vielleicht noch, fällt mir gerade noch ein, aber ich glaube, da bin ich auch langsam fertig. Eine Alternative zu dem Bremsen mit dem Triebwerk, was ich gerade erwähnt habe, ist übrigens Aerobraking. zum Beispiel die Apollo-Mission, die hatten nämlich kein Bremstriebwerk, als die vom Mond zurückgekommen ist, sondern die haben in der Erdatmosphäre gebremst, durch Reibung. Ja, ihr erinnert euch dann halt diesen Hitzeschild da vorne und dann zack rein und dann in einem ganz bestimmten Winkel. Das muss auch gut passen und gut berechnet werden, ist also auch nicht so leicht zu treffen. Aber dann kann man damit auch Geschwindigkeit abbauen. Das funktioniert aber nur, wenn der Zielplanet oder überhaupt das Ziel eine Atmosphäre hat. Beim Mars mit seiner dünnen Atmosphäre wird es schon schwierig. Wo es gut gehen könnte, wäre zum Beispiel Gasriesen, Jupiter, Saturn oder sowas. Das ist bei einem meiner Meinung nach sehr unterbewerteten Film 2010, irgendwas aus den 80ern ist der auch, also der Nachfolge von 2001, ist ein wunderschön dieses Aerobraking-Manöver beim Jupiter dargestellt, von diesem russischen Raumschiff, das da entliegt. Also eine meiner absoluten Favoriten-Szenen aus allen Science-Fiction-Filmen, die ich kenne. Das heißt, auf die Weise kann man auch Geschwindigkeit abbauen, dann spare ich halt mir den Treibstoff für das Bremsmanöver mitzunehmen oder kann ihn zumindest deutlich reduzieren. Wenn das Ziel keine Atmosphäre hat, wie zum Beispiel der Mond oder sowas, dann geht das natürlich nicht. Das nur dazu. Aber damit bin ich jetzt mit meinem kurzen Ausflug in interplanetare Reisen auch schon fertig, wenn ihr keine Fragen mehr dazu habt.
Ja, vielen, vielen Dank. Haben wir denn überhaupt zum Thema Raketen noch was vergessen? Also, wir wissen jetzt sozusagen um das grundlegende Prinzip. Wir haben uns die Raketengleichung angeguckt. Wir haben auch verstanden, glaube ich, warum wir im Moment mit verschiedenen Stufen starten. Wir wissen auch schon so ein bisschen, was ist mit aktuellem Stand der Wissenschaft und der Physik denkbar und was ist eher nicht denkbar. Also effektivere Antriebe jenseits der chemischen sind über Fusion denkbar. Kleines Raumschiff im eigenen Garten landen bleibt trotzdem unrealistisch. Das haben wir alles. Haben wir noch was vergessen? Ah ja, und was wir auch noch uns natürlich angeguckt haben, ist, wir haben ziemlich Glück, dass wir genau, also dass 1G bei uns so herrscht. Hätten wir mehr, wäre es vielleicht schon schwieriger, überhaupt mal ins Weltall zu kommen. Ja, und interplanetares Reisen haben wir uns auch schon angeguckt. Ist noch irgendwas offen geblieben?
Bestimmt, aber mir fällt gerade nichts ein.
Okay. Joshua, fällt dir noch was ein?
Nee, also ich hatte Ralf ja schon gefragt, das war jetzt sein Nachtrag quasi. Ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Bogen geschafft.
Okay, das heißt, wenn wir Science Fiction mit Raumschiffen à la Star Wars schreiben wollen in der Space Opera, dann müssen wir ein bisschen über das aktuell wissenschaftlich Denkbare hinausgehen, also haben mehr Fiction als Science dann am Ganzen dabei.
Ich fürchte ja. Wobei ich halt gerade diese limitierenden Faktoren eigentlich sehr interessant finde dann für die Geschichten. Ja, und dadurch habe ich auch schon mal angemerkt, das sage ich jetzt als Fan von harter Science Fiction natürlich, die andere, das ist eine Geschmacksfrage, aber das macht für mich halt den Reiz von Science Fiction im Vergleich zu Fantasy aus, egal ob die Fantasy jetzt im Mittelalter oder im Weltraum stattfindet, dass man halt solche technischen Beschränkungen noch irgendwie versucht mit einzubringen und dann halt überlegt, wie kann man das trotzdem überwinden, wie kann man damit trotzdem dann halt eine interessante Geschichte damit erzählen.
Dafür sei allen nochmal, die es noch nicht gehört haben, die Episode 12 war das, glaube ich, Realismus in der Science Fiction empfohlen, die wir mit dir gemeinsam aufgenommen haben. Ne? Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für all deine Ausführungen, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Raketen und Raketengleichung. Endlich hat sie ihren Platz gefunden. Und dann würde ich sagen, Joshua, können wir auch schon uns mal Fiction und Science der Woche anschauen. Womit wollen wir denn anfangen?
Fangen wir mit Science der Woche an, weil das passt jetzt gerade so super zum Thema.
Okay. Ja, Ralf, da haben wir dich ja gleich schon vor der Sendung schon mal drauf angesprochen. Denn ein Mitglied aus unserer Discord-Community, der User Grau, hat uns auf einen spannenden Artikel hingewiesen von der Website thedebrief.org. Link dazu findet ihr in der Shownote und an dieser Stelle vielen Dank an Grau für den spannenden Hinweis über einen Wissenschaftler, den Dr. White, ehemals bei der NASA, jetzt in seinem eigenen Institut am Forschen für die DARPA. Für alle, die das nicht einordnen können, die DARPA ist Ich glaube, der weltweit größte Wissenschaftsfinanzier und ist im Grunde genommen, glaube ich, das amerikanische Militär, das Wissenschaft aber auch ohne direkten militärischen Nutzen fördert. Und die untersuchen, wenn ich das richtig verstanden habe, den sogenannten Casimir-Effekt. Das hat was mit Anziehung und Abstoßung von besonders dicht beieinander liegenden Objekten und Quanteneffekten oder sowas zu tun. Alles Dinge, ich habe es zweimal gelesen und habe es trotzdem nicht richtig verstanden. Aber auf jeden Fall war die Überschrift super spannend, weil sie suggeriert, sie hätten einen relevanten Hinweis für die Erschaffung einer Warp-Bubble gefunden. Und also Warp-Antrieb, das ist ja was allen Trekkies und Science-Fiction-Fans ein Begriff ist. Ralf, hast du das Ganze mal dir anschauen können und kannst du irgendwie was dazu sagen?
Also ich bin da die letzten Tage öfters mal drauf gestoßen worden, meistens beim Stöbern im Internet von verschiedenen Ecken, die so meine Vorlieben ein bisschen kennen. Und also mir ist es beim Lesen ähnlich gegangen wie dir. Ich habe erstmal nichts verstanden. So tief stecke ich in dieser ganzen, in der Physik auch nicht drin oder nicht mehr drin. Mag es sein, dass sie da irgendwas entdeckt haben. Also, aber das ist jetzt eher eine psychologische als eine physikalische Analyse. Das Ganze dann mit dem Begriff Warp-Bubble zu versehen, halte ich für einen PR-Gag, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil klar, für alle Leute, die Star Trek kennen, die reagieren natürlich sofort auf solche Stichworte. Und auf die Weise ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, so eine
bei mir hat's geklappt.
So eine Entdeckung dann zu hypen und dafür Öffentlichkeit zu gewinnen und allgemeines Interesse, unabhängig davon, was jetzt wirklich dahinter steckt. Also was jetzt wissenschaftlich dahinter steckt, kann ich nicht beurteilen. Da stecke ich nicht tief genug drin. Was ich aber weiß, ist, dass halt gerne wieder solche Entdeckungen publikumswirksam dargestellt werden mit irgendwelchen solchen Buzzwörtern und um dann halt allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, im Zweifelsfall neue Fördergelder zu akquirieren oder sonstige Sachen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das hier auch so sein könnte, dass da also deutlich weniger an Physik dahinter steckt, als der Begriff suggeriert. Ne? Aber das ist, wie gesagt, eher eine psychologische Analyse. Aber zu Warpblasen kann ich physikalisch nichts Sinnvolles beitragen. Ich persönlich bleibe bei Raketen.
Wobei der im Artikel selber der Autor, also nee, nicht der Autor des Artikels, sondern der Interviewte, entsprechend der Dr. White, der gesagt hat, ich zitiere daraus mal kurz, "To be clear, our finding is not a warp bubble analog. It is a real albeit humble and tiny warp bubble." Also er stellt es als echte warp bubble dar und verweist später im Text darauf, dass das Ganze auch in einem peer-reviewed Magazine, und zwar dem European Physical Journal, veröffentlicht wurde. Also offensichtlich hat zumindest in einem ein Paper, das peer-reviewed ist, also wo andere Experten sich das Ganze anschauen, jemand grünes Licht für die Ergebnisse ihrer Untersuchungen gegeben. Ne?
Man verstehe mich nicht falsch. Ich, mit meiner Aussage wollte ich nicht sagen, dass das Mumpitz ist, was die da entdeckt haben. Das mag eine interessante physikalische Entdeckung sein. Nur die Assoziation mit dem Begriff Warp-Bubble, die halte ich für fragwürdig. Ne? Wie gesagt, die Physik, die wirklich dahinter steckt, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, vielleicht ist es auch notwendig, wenn es wirklich nur eine wichtige, wirklich so ein Durchbruch ist, wie sie glauben, vielleicht ist es dann auch einfach notwendig, das mit so einem Begriff zu verbinden, um halt die Öffentlichkeit, die halt genauso wenig wie du, Philipp und ich hier wirklich da durchsteigen, was sie gemacht haben, darauf aufmerksam zu machen, da ist was Tolles passiert. Kann sein, dass innerhalb der entsprechenden Gemeinde das dann auch entsprechend gewürdigt wird durch halt Peer-Reviews und sonstige Sachen, die das Ganze halt gut heißen. Aber sagen wir so, allen Star Trek-Fans würde ich raten, sich nicht zu viel Hoffnung aufgrund dieses Artikels zu machen oder dieser Entdeckung zu machen, dass das Raumschiff Enterprise in den nächsten 20 Jahren startet.
Ja. Schade, aber
200.
Und wenn es startet, dann wird es einen Raketenantrieb haben. Bäh.
Okay. Ja, aber erstmal vielen, vielen Dank für deine Einordnung. Ich denke, wir bleiben dran an dem Thema. Ich werde das nochmal weiter recherchieren, da der Hinweis
guck's mir auch noch mal an.
Gestern kam. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an der Stelle für den Hinweis. Und auch der Hinweis an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas Cooles findet, kommt gerne im Discord vorbei, diskutiert mit uns die Episodeninhalte nicht nur, sondern teilt auch solche Sachen, die ihr findet. Und dann nehmen wir das gerne mit auf. Und hier hat sich's gerade angeboten, nur die Zeit noch nicht gereicht, es weiter und tiefer zu. Also weil ich habe das Paper zwar gefunden, das sie veröffentlicht haben, aber das wiederum habe ich noch nicht geschafft zu lesen. Und ich muss gestehen, da fehlt mir dann oft auch einfach der fachliche Hintergrund, um die Fachbegriffe richtig einzuordnen. Das sind jetzt ja keine medizinischen Paper, sondern halt physikalische. Und da bin ich quasi sofort, wenn es um Fachbegriffe geht, out of my boundaries.
Dann ist sich beruhigt, wie gesagt, ich bin da auch vielleicht irgendwie zwei Sätze später als du, aber ich bin da auch schnell an meine Grenzen gestoßen, muss ich zugeben.
Aber das macht's sehr spannend.
Ja. Ich hatte tatsächlich auch meinen eigenen Science der Woche, diese Woche noch.
Hau raus.
Der mir noch auffallen ist, auch wenn es eine nicht ganz so gut zu Raketenantrieben passt wie deiner. Auch, und es ist auch noch eine für mich persönlich schlechte Nachricht, weil ich mir ein anderes Ergebnis erhofft hatte. Aber am CERN in Genf wird schon seit vielen Jahren die gravitative Wirkung auf Antimaterie erforscht. Und ich habe jetzt gelesen, dass sie herausgefunden haben, Antimaterie reagiert auf oder verhält sich in Gravitationsfeldern genauso wie normale Materie, was ich persönlich furchtbar langweilig finde und sehr schade. Also was ich mir persönlich erhofft hatte, war ja im Extremfall sogar, dass Materie und Antimaterie sich gravitativ gegenseitig abstoßen würden oder sonst irgendwelche wirklich lustigen Sachen. Das würde kosmologisch tolle Auswirkungen haben, neue Diskussionen anfachen und für die Science Fiction wird es natürlich auch irrsinnige Möglichkeiten geben, aber sie haben jetzt tatsächlich rausgefunden, ist nicht und ich traure immer noch.
Was musst du jetzt aus deinen Büchern streichen?
Da ich glücklicherweise mit Antimaterie wenig zu tun habe, nichts.
Okay.
Also, ja. Aber es wäre schön gewesen, aber ich vermute, das wird noch weniger Aufmerksamkeit erregen als andere. Aber mich hat es getroffen.
Aber erhöht das nicht die Chance, dass man dann unter Umständen Antimaterie irgendwo in irgendeine Art von Containment packen kann, um es zu transportieren? Oder im Gegenteil?
Da das Containment sicherlich nicht per Schwerkraft stattfinden würde, sondern irgendwie über elektromagnetische Kräfte, hat das vermutlich wenig Einfluss darauf. Okay.
Na gut.
Aber mein Physikprofessor, auch in den 90ern damals, als das eben noch nicht feststand, dieses Ergebnis, der hat auch mal so einen Begriff im Hinblick auf Kosmologie mal so schön gesagt. Falls irgendwann rausgefunden wird, warum Materie und Antimaterie sich, dass Materie und Antimaterie sich gegenseitig abstoßen, statt anzuziehen, dann sagt er, würde es ihn nicht wundern, warum wir in unserem beobachtbaren Universum keine Antimaterie mehr sehen können. Ganz einfach, weil die halt dann.
Ja, macht Sinn. Ne?
Und diesen Gedanken hätte ich eigentlich sehr schön gefunden, aber tja, ist leider. Physik kann gnadenlos sein. Ja,
manchmal killen die Facts die Fiction, verdammte Naht.
Ja, ja. Sie hat eine wirklich schöne Erklärung. Also beim Urknall ist ja Materie und Antimaterie nach gängiger Theorie zu gleichen Teilen entstanden. Und es wäre eine schöne Erklärung gewesen, warum wir von der Antimaterie nichts sehen. Aber ist nicht. Sie suchen weiter.
Schauen wir mal. Okay, Joshua, hast du ein Fiction der Woche für uns?
Ja, ich habe endlich den Tipp von Ivan Erdloff umgesetzt
und habe mir das erste E-Book der World War Series von Harry Turtledove runtergeladen. Gibt es leider nicht auf Deutsch, das heißt nur für englischsprachige Zuhörer, die sich zutrauen, ein Buch auf Englisch zu lesen. Grundstory, das war halt das, was mich total abgeholt hat, war Alien-Invasion 1942. Und der Harry Turtledove hat sich auf alternative History spezialisiert, ist auch selbst promovierter Historiker. Das merkt man im Buch auch an. Also die Story geht so, es gibt eine Alien-Rasse, das sind Lizards, also Echsen. Und die stammen von einem Planeten, wo es irgendwie seit zig Millennia eine Herrschaftsform gibt, nämlich einen Imperator. Und den gibt es halt schon ewig, weil der vor Urzeiten durch schiere Masse seines Stammes oder wie auch immer alle anderen unterworfen hat. Und die haben zwei andere Planeten auch unterworfen, wo halt Rassen gelebt haben, die noch keine große Technologie entwickelt haben. So, und die haben dann vor irgendwie 1000 Jahren ist eine Sonde bei der Erde vorbeigekommen, hat gesehen, ah, die sind hier so schwertschwingende Vollhorst, sage ich mal. Den Planeten holen wir uns als nächstes. Schicken dann ihre Invasionsflotte los. Die brauchte irgendwie 1000 Jahre, bis sie bei uns ankommt. Weil, das ist das Spannende an der Sache, die Aliens haben so ungefähr den Technikstand von uns heute. 2022.
Okay.
Und müssen halt mit so Riesenschiffen herkommen, haben halt so Atombomben, das ist das Krasse. Aber sie wollen halt die Erde übernehmen, sehen dann, als sie ankommen, oh mein Gott, die haben eine total irre technologische Progressionsrate und sind sich nur am Bekriegen. Also der ganze Planet ist nur auf Krieg hochgerüstet. Was sollen wir denn jetzt machen? Können es nicht vom, also nuke them from orbit, wie wir es von Alien kennen, ging leider nicht. Weil sie wollen den Planeten ja haben, weil sie eine Kolonistenflotte ein paar Jahre hinter sich haben. Und haben auch jetzt nicht so viel Kriegsgerät dabei, wie sie eigentlich bräuchten. Und das ist total spannend. Der Autor beschreibt dann die Alien-Invasion aus Sicht von ein paar Amerikanern, ein paar Deutschen, ein paar Juden aus dem Warschauer Ghetto. Also der klammert auch die schwierigen Themen nicht aus des Zweiten Weltkriegs, was ich sehr, sehr gut fand. Und von Chinesen. Und man merkt halt, dass er den auch die Art, wie die Protagonisten sprechen, an die Zeit angepasst hat. Das finde ich total irre. Also man merkt, der hat einfach, der weiß halt genau, wie es damals ablief. Und es kommen auch, also Enrico Fermi zum Beispiel kommt selbst auch vor als als Charakter oder ein Ribbentrop, ein Molotow, Unterredung mit Hitler. Also der geht halt auch wirklich direkt rein. Es ist nicht, dass er irgendein Thema ausklammert, irgendwo schwierig ist. Und es ist total witzig zu sehen, weil er auch immer aus Sicht der Aliens schreibt, abwechselnd. Die dann so die Eigenheiten der Menschheit und was uns so komisch macht, weil sie dann halt auch vorschlagen, ja, wir sind ja nicht hier, um euch umzubringen, sondern wir wollen nur die Herrschaft. Und ihr könnt ja euer Leben so weiterführen, wie ihr wollt. Ihr habt alle möglichen Freiheiten. Nur halt unter unserer Ägide. Und die Menschen sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen Freiheit. Und sagen, ja, die geben wir euch doch. Sagen, nee, die wollen wir nur, wenn wir uns sie selbst erkämpft haben. Und also vieles, was wir so als gegeben hinnehmen, stellt er so ein bisschen als absurd dar, wenn man das von außen betrachtet. Und das Buch ist so 20% Action, Alien-Invasion, John Ringo, wie man sich das vorstellt, nur ohne jeglichen Pathos. Also es geht eher darum darzustellen, dass Soldaten überall auf der Welt im Prinzip gleich denken und die gleichen Probleme haben, das gleiche Leid. Und so ein bisschen den Spiegel vorgehalten kriegt von Außerirdischen, wie die uns betrachten. Und es ist also extrem großartig, richtig dicke Wälzer. Es sind irgendwie 1000 Seiten oder so und es gibt 6 Bände davon. Wow. Aber es ist wirklich gut und es ist eine sehr, sehr gute Geschichtsstunde. Also kann ich sehr empfehlen. Sehr gut.
Ja, vielen Dank. Der
hört sich interessant
Hinweis
an.
Dazu, beziehungsweise Link dazu, wird dann ja auch in unsere Shownotes wandern. Klingt sehr cool. Also es ist ja überhaupt eine coole Geschichte, eine coole Sache, Aliens auch immer mal dafür zu nutzen und selbst den Spiegel vorzuhalten, ne? Aber Eine Alien-Episode haben wir ja auch schon angedacht in großer Runde dann. Das wird dann eine Überraschung für alle. Aber das dauert noch eine Weile.
Ah, ich habe so eine Ahnung.
Ja.
Freue mich drauf.
Ja, ich glaube, das tun wir alle.
Ja.
Super. Ich würde sagen, dann haben wir schon wieder eine ziemlich lange Folge aufgenommen und sind gemeinsam auf der Rakete geritten. Es war ein großer Spaß, Ralf. Vielen, vielen Dank, dass du
immer gerne
dabei warst. Und ich sag mal, vielen, vielen Dank auch all unseren Zuhörern und Zuhörern fürs Dabeisein. Wie vorhin schon gesagt, schaut gerne bei uns im Discord vorbei. Link dazu in den Shownotes oder auf der Website treecorder.de. Da können wir gerne weiter diskutieren über Raketen und alles andere, was uns ins Weltall bringt. Und ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst, und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.